Am Ende muss ich irgendwie im Mai entscheiden, welche Spielertypen brauchen wir? Was brauchen wir auf den einzelnen Positionen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren? Das, meine Damen und Herren, war nicht der neue Schalke-Trainer, sondern Jogi Löw, unser scheidender Bundestrainer, der eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, wen oder was er noch nominieren soll. Aber gut, dass wir heute zwei ähnliche Fähnchen im Wind-Typen dabei haben. Denn heute
Kollege.
haben wir ausnahmsweise sogar zwei BVB-Fans zu Gast. In diesem Sinne herzlich willkommen zu Folge 77 Rasenballspott. Guten Abend, Stivo. Wen hast du mitgebracht?
Episode 77 plus 1. Was freue ich mich. Vielen Dank für diese lieben Eingangsworte von unserem
Ja,
Bundesjogi.
sicher.
Und ja, das wird eine ganz fantastische Ausgabe heute, lieber Marco. Nachdem du dich ja jetzt gerade schon wieder hier in deinem Eintracht-Trikot präsentierst und schon wieder mit Spitzen um dich schießt, hoffe ich, dass du wohlgeruht bist, weil heute wird's intensiv, mein Freund. Heute habe ich jemanden mitgebracht. Du, ich meine, wir sitzen jetzt hier seit 77 Ausgaben oder 76 Ausgaben, die wir zusammen gemacht haben. Zweimal hatten wir einen Gast, Flo Kamolz. Und Kunze, Grüße gehen raus an der Stelle. Danke, dass ihr da wart damals und vielleicht gibt es da auch nochmal eine Wiederholung. Aber heute, du weißt, ich habe dir in diesen 76 Ausgaben mein ganzes fundiertes BVB-Wissen und meine Meinung immer kundgetan. Und ich spiegel mich natürlich auch in meinem privaten Umfeld, auch mit Freunden, die ähnlich lackiert sind in Schwarz und Gelb wie ich. Und ja, da gibt es den einen oder anderen, ja, sehr eloquenten, verrückten und Streit- und diskussionsfreudigen Borussia Dortmund-Anhänger in diesem Umfeld und einen der größten Meinungsmacher in diesem Umfeld habe ich heute mitgebracht. Ich freue mich sehr und ja, bin sehr froh, dass du heute da bist und uns jetzt 60 bis 90 Minuten begleiten wirst durch diese Länderspielpause, die wir diese Woche bespielen. Und ja, ich grüße dich, lieber Till. Grüße gehen raus nach Münster. Hallo.
Ja, Mensch, Stefan, jetzt bin ich rot geworden. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es werden eher 90 als 60 Minuten. Ich habe nämlich
Mit
ausreichend
Sicherheit.
Getränke kaltgestellt. Familie ist im Bett. Insofern
Jawohl.
freue ich mich auf eine sehr, sehr schöne Folge. Und spätestens seit der Katar-Episode ist das für mich, was ihr hier jede Woche abreißt, ja doch mit Abstand der politischste Fußball-Podcast dieser Republik. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass das geklappt hast. Ja, also ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und dich auch bereit erklärt hast, hier ein bisschen mitzuquatschen. Wir haben, ich meine, du hörst uns ja, glaube ich, auch seit der ersten Stunde und
Ja.
wir vertreten hier ja auch kontroverse Meinungen. Es geht ja auch darum, ein paar Impulse mitzugeben und ich glaube, wir werden heute sehr intensiv über Borussia Dortmund sprechen. Wir werden aber auch sehr intensiv über das Verhältnis zur Eintracht, dein Verhältnis vielleicht zur Eintracht sprechen und einen kleinen Ausblick auf das kommende Osterwochenende wagen. Nichtsdestotrotz, on top hast du uns auch dein magisches Dreieck mitgebracht und ich freue mich einfach sehr, reinzustarten in die Ausgabe. Ganz traditionell, du kennst dich aus, würde ich jetzt an der Stelle dir als Gast kurz das Wort erteilen, bevor wir nochmal kurz danach auf dich eingehen. Was hast du denn zu trinken mitgebracht?
Ja, das war verhältnismäßig schwierig, weil ihr ja gefühlt wirklich schon jede Biersorte dieser Republik hier durchgesoffen habt. Und da die Leistung des BVB, speziell die rechte Abwehrseite, meiner Meinung nach nur noch mit etwas zu ertragen ist, was der Promilleanzahl etwas höher angesiedelt ist, habe ich mich heute entschieden für einen
Was
Forster
galt denn?
Ungeheuer. Forster Ungeheuer Riesling. Das ist wirklich ein schöner Tropfen. Und
Ein Riesling, ach du Scheiße.
Otto von Bismarck, ich weiß gar nicht, ob man den noch zitieren darf. Ja, in Münster werden ja die Straßenschilder abgerissen. Das ist ja vielleicht nochmal ein Thema für sich.
Ja, wir sind politisch, ja.
Der
Also.
soll gesagt haben, dieses Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer gut. Insofern kredenz ich mir heute, ich habe eine Flasche aufgezogen, habe aber noch eine zweite kalt liegen. Den habe ich mitgebracht und
Gott.
ja, freue mich jetzt auf eure Getränke.
Ausgezeichnet, vielen Dank. Schön mit einem Riesling, ja, das ist ja. Ich habe, glaube ich, nur zweimal in allen 76 Ausgaben Wein getrunken während der Ausgabe. Aber sei dir gestattet, du bist unser Gast und ich würde den Ball gleich nach Berlin weiterschießen. Lieber Marco, womit beschäftigst du dich denn?
Also eine Flasche Riesling wegpumpen ist natürlich auch hart, aber gut. unbegrenzte Möglichkeiten hier im Podcast. Ich gönne mir ein Bier und es ist Hauptsache Hürner Biere, ein helles. Und ich weiß nicht, was soll ich denn dazu sagen? Natürlich aus dem Ansbacher Land. Ja, ich denke mal, das mundet. Das ist noch haltbar. Das sind so meine Kriterien. Und damit gebe ich raus, wieder zurück an dich, Stivo. Und sag mal, hast du denn jetzt eigentlich bei deiner Anmoderation die Endgeräte vergessen?
Ja, mir ist es auch gerade eingefallen.
Was
ich
ist denn grüße los
natürlich,
mit dir?
Oh ja, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich einfach so. Ich bin so angespitzt und natürlich grüße ich auch alle Zuhörer draußen zu dieser wunderbaren Ausgabe 77 an den Endgeräten in der C-Klasse, in der G-Klasse, im 5er BMW oder wo auch immer ihr am Kurbelradio sitzen mögt. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dann dabei seid. Was habe ich heute dabei? Das wird besonders dein Vater freuen. Ganz einfach. Kleines Bayreuther Hell. Ah, der hat dich ja da auch nochmal korrigiert. Den Ball hast du ja beim letzten Mal, hast du ja letztes Mal gar nicht mehr aufgegriffen. Genau. Für renitente Söhne hat er nochmal Kritik zurückgespielt. Und jetzt gibt es einen Bayreuther Hell. Und natürlich auch zur Feier des Tages habe ich doch nochmal ein Gläschen rausgeholt, womit ich mir das dann jetzt hier einschenke.
Edel.
So, während ich jetzt hier einschenke, können wir gleich reinstarten, lieber Till. Also schön, dass du heute da bist. Die meisten werden dich ja sehr wahrscheinlich jetzt, ohne dir zu nahe treten zu wollen, nicht kennen. Und auch sicherlich gibt es den einen oder anderen, mein Vater mal eingeschlossen, der dich kennt. Und nichtsdestotrotz wäre ich ganz dankbar, mal kurz, wenn du zwei Sätze zu dir sagen könntest, zu deiner Beziehung zum Fußball, persönlich sowie auch dem Profifußball und vielleicht auch, wie deine Beziehung zur Borussia aktuell aussieht, beziehungsweise auch, wie dein Fan-Dasein, ich meine, wo du bist lebhaft in Münster, dann normalerweise aussieht, wo du vielleicht auch deine Dauerkarte hast, damit die Leute ungefähr so einen Eindruck haben. Wer ist Till und wie schlägt sein Herz?
Ja, also alleine das Verhältnis, das aktuelle Verhältnis zum BVB zu skizzieren, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich bin 36, bin Westfale und ich bin über meinen Großvater mütterlicherseits zum BVB gekommen. Pflege immer so ein bisschen zu sagen, ich bin unter Günter Kotowski sozialisiert worden. Wir haben ja irgendwie, in den letzten Folgen mal so ein bisschen über den UEFA Cup gesprochen. Ich glaube, Marco hat er auch eingeworfen, da gehören wir hin und da müssten wir mal jetzt rein. Hast du total recht. Wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Wir sind dann nach so Show gefahren. Michael Schulz, der wurde im Hinspiel haben sie den gelegt und im Rückspiel war der Gegner verletzungsbedingt in der 23. Minute draußen. Also das ist so ein bisschen die Zeit, in der ich zum BVB gekommen bin. Ja, und dann die ganze Kapelle da mitgenommen. Ne? Erste Meisterschaft 94, 95, Champions League. Ich bin Jahrgang 84, erstes Spiel im Westfalenstadion 88 gegen Leverkusen. Dauerkarteninhaber, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, seit 25 Jahren. Gerd Niebaum sei Dank, der hatte ja diese glorreiche Idee, nochmal richtig auszubauen. Was das Verhältnis, vielleicht gehen wir später ein bisschen tiefer rein, auch mal in die Analyse. Da werde ich ja auch sagen, warum an allem eigentlich Thomas Tuchel schuld ist. Ja, möglich, genau.
An allem Thomas Tuchel, da freue ich mich besonders.
Wie gesagt, ne, bis heute natürlich verändert sich das Ganze so ein bisschen. Mittlerweile ja auch Familienvater und Corona macht es dann noch ein bisschen weniger intensiv. Aber klar, immer noch ein Borusse durch und durch und das wird sich mutmaßlich in Zeiten vom Sonnenkönig beim BVB jetzt nicht mehr ändern.
Fantastisch. Also hast du auf jeden Fall eine Menge gesehen und vielleicht kannst du noch, um das Ganze abzurunden, mir vielleicht so ein, zwei Stichpunkte, die größten Erlebnisse, die du live erlebt hast oder auch die größte Auswärtsfahrt, was dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist in den 25 Jahren, die du jetzt Dauerkarten Besitzer bist mit der Borussia, gibt es da so vielleicht ein, zwei?
Da würde ich ja immer ein bisschen einsteigen und sagen, ja. Fragen, wie oft du denn überhaupt in Auswärtsfahrten teilnimmst.
Ja. So. Ja, auch das hat sich so ein bisschen gedreht. Früher deutlich, deutlich mehr. Ne? Mittlerweile ist es familienbedingt schwierig. Aber früher, so in den heißen Phasen, haben wir sicherlich so 6 bis 8 Auswärtsspiele gemacht. Ausgewählt.
Wie kommt bei dir die Familie über dem Verein, oder was?
Ja, und das war die erste Tretmine jetzt, ne? Ja. Also unter Lucien Favre immer, lieber Marco, immer.
Ah, okay.
Ja. Ich glaube, prägend ist so eine Sache, ne? Das zielt vielleicht auch schon ein bisschen darauf ab, was ich dann mit meinem magischen Dreieck für euch vorhab. So Live-Touren. Ich fand, die kleinen Momente sind halt gut, wenn du dann aus Berlin irgendwie 12 Stunden in einer Sperrung sitzt mit dem Sonderzug und schon trocken bist und dann wird der Zug immer noch abgerissen. Das sind dann mehr so die Highlights als jetzt die reinen Ergebnisse. Mhm. Ja, also da würde ich jetzt auch nichts mehr rausnehmen wollen.
Okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und wenn jetzt dein Fan-Dasein nicht Corona geplagt wäre und wir uns mitten in der Pandemie befinden würden, wie sieht so das Stadionerlebnis, wenn du zu unseren Heimspielen kommst, wie sieht das da so aus?
Ja, das kommt immer auf die Protagonisten an. Also wenn du dabei bist und Rabbi, den du ja auch kennst, ja. Dann fahren wir meistens ein bisschen eher los zu Uwe in den Sauren. Ja, der hat ja die große Eigenschaft, dass er da 10 Mädels an den Theken stehen hat und ja, dann wird schon mal ein bisschen vorsortiert und dann geht's ins Stadion und dann lässt man so ein bisschen den Gelüsten, die man so unter der Woche unterdrückt hat, die lässt man dann raus. Also Fußball war immer auch ein bisschen Ventil, dass man sich auch mal ein bisschen akkurat daneben benehmen konnte. Und da gibt es ja zurzeit auch wieder...
akkurat daneben, das gefällt mir sehr.
Und da gibt es ja zurzeit auch wieder viele, viele Möglichkeiten, ne? Wenn man sich den BVB anguckt. Leider halt zurzeit nicht im Stadion oder in...
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich dachte, wie machst du das denn in diesen Zeiten dann?
Nee, alles Corona-konform.
Wie viele Rieslingflaschen nimmst du denn auf so eine Auswärtsfahrt mit?
Es kommt auf den Gegner an. Also nach Frankfurt sicherlich mehr als nach Bielefeld, ist doch klar.
Hast du schon Fahrten gemacht in den Deutsche Bank Park oder damals in die Commerzbank Arena?
Ja, klar.
Ja, okay, klar. Sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Ja, war auch immer, fand ich auch, der Gang zum Stadion durch den Wald, wo man ja auch quasi, das kennt man ja von diversen Stadien, dann als Gästefan da so richtig im Tunnel getrieben wird oder in so einem Gang. Das ist, da haben wir auch mal ein paar interessante Momente erlebt. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, wo es so richtig eskaliert ist da. Auch mit den Frankfurtern, ich glaube muss so um 2:10 rum gewesen sein, als ich dann da das letzte Mal dabei war.
Also ja, sprechen wir später noch über Schalke und den Anreiseweg dahin. Wird deinem Vater vielleicht nicht gefallen, aber Frankfurt ist spätestens seit 19 wieder ein bisschen positiver in Erinnerung, weil ich da mal extrem verhagelt bin, war da auf einem Projekt und bin dann mit einem Kunden zur Euroleague-Quali hin. Ne? Das war diese Aktion, wo alle in Weiß da ins Stadion gekommen sind. Und da muss ich wirklich sagen, würde jetzt nicht sagen, Sympathien wäre vielleicht ein Stück zu weit gegriffen, aber gehörige Portion Respekt für dieses Umfeld. Also fand ich wirklich brutal. Ja. Das war ja irgendwie ein Gegner, keine Ahnung, wo die herkamen, Slowenien. Die Hütte war so voll, die waren alle auf Spannung. Und da hat der dieser großartige Stürmer, den man jetzt, glaube ich, nach Herne West verliehen hat, Pacencia oder so, der hat da getroffen. Danach kam dann nicht mehr so viel, beziehungsweise habe ich es gar nicht verstanden, dazu bin ich dann aber auch zu weit weg. Ich fand den eigentlich gar nicht schlecht, wird aber seine Gründe gehabt haben, warum er es da nicht geschafft hat bei der SGE.
Ja, weil er eben nur nicht schlecht war. Aber bei der SGE muss er ja sehr gut sein. Das ist ja einfach ein Grund. Also deswegen ist ja auch Da Costa und Chor, die machen ja jetzt den Klassenerhalt für Mainz sicher. Die waren halt bei uns, ja, waren die außen vor. Das sind richtig gute Bundesligaspieler, aber für die SGE reicht es halt nicht.
Ja.
Ja. Genau. Sehr gut. Schön, dass wir das auch besprochen haben. Dann können wir da ja jetzt drüber hinweggehen. Und ja, ich freue mich. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt rein. Eine Viertelstunde haben wir schon voll gemacht. Trotz Länderspielpause ist ja ein bisschen was passiert, auch diese Woche wieder fußballerisch. Wir müssen vielleicht nochmal anknüpfen an letzte Episode, an Meister Eberl, weil gerade dieses, Marco sagt es immer so schön, der Elefant im Raum ist hingeschrumpft zu einer kleinen Maus. Und Xabi Alonso hat oder wird nicht zu Borussia Mönchengladbach wechseln. Er hat bei San Sebastian verlängert. Was war das, die zweite Mannschaft in der dritten Liga? Und ja, wird nicht zu Gladbach wechseln. Ich habe jetzt was gehört, man ist an Ten Hag dran. Ich weiß nicht, was ihr da Neueres gehört habt, aber da gab es natürlich jetzt dann die Kehrtwende unter der Woche, beziehungsweise hat sich die Bild-Zeitung da anscheinend ein bisschen zu voreilig aus dem Fenster gelehnt.
Ich glaube, man hat davon einfach Wind bekommen und das ist halt so eine geile Headline schon, ja, dass du dir halt denkst, geil, das knallen wir direkt raus. Hm. Aber ja, ich finde es schade. Wir haben es ja auch total abgefeiert. Aber es ist einfach eine sehr schöne Idee, die so ein bisschen von zu Eberl ja auch gepasst hätte. Ja? Dass er sagt, so, ja gut, jetzt zauber ich den hier mal aus dem Hut. Und ja, jetzt sind natürlich wieder, weiß nicht, Jesse Marsch, Adi Hütter, was sehe ich hier noch? Young Boys Bern, Gerardo Seoane und Ten Hag. Ja, ich weiß nicht. Oder halt Peter Bosch.
Ja, Till, wie ist denn deine Meinung zu Peter Bosch?
Ja, also Peter Bosch ist sicherlich ein guter Trainer, aber nicht für einen Verein, der Ambitionen hat, europäisch oder Champions League in Deutschland zu spielen. Es gibt viele gute Trainer in der Bundesliga, die sind bei anderen Vereinen auch gut aufgehoben. Ich glaube, bei Leverkusen ist ihm wieder das auf die Füße gefallen mit deutlicher Verzögerung zum BVB, was er eigentlich auch in Dortmund gezeigt hat. Er ist extrem unflexibel in seiner taktischen Marschroute. Er hält dann sehr, sehr lange an Spielern fest, die eigentlich, sag ich mal, so leistungsmäßig nicht unbedingt das rechtfertigen. Und er ist einfach zu starr in seiner taktischen Ausrichtung. Und wenn du dann zu Hause zwei Dinger gegen Bielefeld kriegst, ich meine, nichts gegen Bielefeld, da wird seriös gearbeitet, sieht man ja daran, dass der Al-Rabi irgendwie gefühlt auch bei der SGE im Gespräch ist. Also macht da wirklich einen guten Job. Macht da wirklich einen guten Job, ohne Ironie. Aber dann sagt das, glaube ich, alles über Peter Bosch aus. Kann natürlich sein, dass man ihn total falsch einschätzt. Ich erinnere an ein 4-0, was ich in einer völlig zugequalmten Hamburger BVB-Fankneipe verbracht habe. Und ich bin nach dem 4-0 zur Halbzeit raus gegen Herne West und saß dann irgendwo noch in Hamburg beim Essen vor dem Geburtstag. Ja. Und da bin ich
Schalke 04.
Genau, richtig. Und ja, das gehört halt zu Peter Bosch. So, und insofern, glaube ich, kommt der für Gladbach eher nicht in Frage. Und ihr habt das in der letzten Folge sehr klar gesehen. Eberl ist für mich der beste Manager der Liga.
Holt aus den Mitteln am meisten raus. Mehr als auch Freddy bei der SGE.
Ich fand die Aussage interessant, dass du gesagt hast, er ist für ambitionierte Vereine, die, weiß nicht, international spielen wollen, kein guter Trainer. Ich tue mir da ein bisschen schwer mit so einer Definition, weil ich denke mir so, ja, also entweder du bist ein guter Trainer und dann sollte es eigentlich irgendwo unabhängig von dem Ziel dieser Mannschaft, sollte es irgendwie möglich sein, dass sich deine Qualität auch durchsetzt. Würdest du jetzt sagen, weil du jetzt gesagt hast, das ist nur für solche ambitionierte Teams, ist er nicht gut. Meinst du, wenn so ein Peter Bosch zu Arminia Bielefeld geht, dass der da einen wesentlich besseren Job macht?
Ja. Weil ich glaube...
Echt?
Ja, weil ich glaube, man muss sich ja über so zwei, drei Dinge im Klaren sein. Also ihr bei Frankfurt macht es ja jetzt, glaube ich, so, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass ihr eigentlich von den Jugendmannschaften aus eine Spielphilosophie bis zur ersten Mannschaft durchziehen wollt. Also ihr wollt irgendwie zeigen, man muss nach 10, 15 Minuten sehen, hier spielt Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, für solche Mannschaften ist ein Peter Bosch, wenn du diesen Fußball spielen willst und es vielleicht nicht so unbedingt darauf ankommt, ob du jetzt Champions League oder Euroleague spielst, dann ist der gut, weil der kann der Mannschaft dieses Gefühl vermitteln. Aber auf lange Bank, ganz oben, glaube ich, wird es schwierig, weil er dafür ansonsten zu eindimensional denkt, taktisch. Sieht man doch an Bielefeld. Sie haben mit Neuhaus eigentlich sehr seriös in der zweiten Liga deutlich da schon über ihren Verhältnissen gespielt, sind sehr souverän aufgestiegen. Das war's dann aber auch. Und was sie jetzt in der ersten Liga gezeigt haben, auch gegen Mannschaften, die vielleicht nicht unbedingt stärker sind oder zumindest nicht deutlich stärker sind, mit dem Kramer oder Krämer hat man jetzt einen geholt, von dem man sich eine andere Ausrichtung erhofft hat. Und das hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. Und ich glaube, so wie beim SC Freiburg, man sagt, man will irgendwie in Deutschland Top 25 sein, fährt so ein Verein wie Bielefeld dann auch gut. Und da wäre ein Trainer wie Peter Bosch, glaube ich, der Richtige.
Interessant. Ich glaube, der wird sich das halt auf keinen Fall antun. Das Image ist noch viel zu gut bei dem. Habe jetzt auch gelesen, weil ich hier jetzt noch ein Parallel nach Rose-Nachfolgern gesucht habe, dass Peter Bosch jetzt bei Ajax im Gespräch sein soll. Ja. Als Nachfolger von Ten Hag, weil der dann zu Gladbach geht. Und interessanterweise, das hatte ich nicht auf dem Schirm, Bosch war der Vorgänger von Ten Hag bei Ajax.
Mhm. Der hat schon ja, bevor er zu uns gewechselt ist. Ja, ja. Genau. Ja, Peter Bosch, also... Ja, ich glaube, ihr habt jetzt gerade alles dazu gesagt. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nicht extrem viel um Leverkusen kümmern. Nur eine Sache noch, Ex-Borusse Hannes Wolf ist wieder da. Haben wir dazu eine Meinung hier in der Runde? Aber er ist, glaube ich, jetzt aktuell nur eingesetzt bis zum Sommer. Man macht den Terzic-Move und
will sich erstmal angucken. Ich bin aber sehr gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt gut abgeht und Punkte holt mit Leverkusen, was ja auch echt nicht schwer ist eigentlich. Die haben ja einen guten Kader, dass der auch über den Sommer hinweg bleibt. Ja. So, offensichtlich ist mein Sohn noch wach. Ihr hört ihn vielleicht im Hintergrund schreien.
Nö, jetzt nicht großartig gehört. Okay. Also alles in Ordnung. Und ich bin ja froh, dass ihr beiden Familienväter hier Sonntagabend noch die Zeit findet für unseren kleines Fußballgespräch am Sonntagabend.
Stivo, wir haben zu danken. Also, dass du dich so, du bist ja viel beschäftigt. Was hast du? Ja, wie sah dein Sonntag nochmal aus?
Kannst du vielleicht geben? Ja, ich habe den auf der Couch verbracht. Und man muss dazu sagen, ich habe mich heute auch so richtig auf die Fresse gelegt. Schön mit dem Rennrad in der Hand im Treppenhaus aufs ISG-Gelenk und Ischias Sakralgelenk, genau, so war der Begriff. Ja, ich habe es gerade noch im Vorgespräch schon mal gefallen lassen und sitze jetzt hier mit dem Kühlpack am Rücken und versuche hier die Schmerzen etwas im Griff zu halten. Ibo 600 drin und jetzt läuft der Lachs auch wieder. Also von daher, das funktioniert alles. Aber deswegen war heute leider nicht viel mehr möglich. Und ich freue mich, dass ihr Familienväter euch richtig ausgeruht habt dann auch für das Gespräch heute Abend mit mir.
Ja, ist klar. Also ich war heute Morgen, habe mich so richtig gewundert. Ich sage, warum darf ich denn so lange schlafen und warum bin ich so müde um 7, als ich draußen spazieren war mit einem Kaffee geholt habe? Und dann ist mir eingefallen, ach fuck, das war ja Zeitumstellung, stimmt. Du bist nämlich nicht um 6:30 aufgestanden, sondern du bist um 5:30 aufgestanden. Cool, richtig geil.
Ja, sehr gut. So ist es halt. Ja, so war mein Till Start auch ein Lied in den Tag. Till kann da auch wahrscheinlich ein Lied von singen. So ist es halt. Ihr seid halt junge Familienväter und
kurz und knackig, Stefan, genieß die Zeit koste das aus. Lass laufen.
Ja, danke. Auf jeden Fall. Danke, ist auf jeden Fall ein weiser Rat.
Hey, ich freue mich ja. Ich hoffe ja, dass du da auch irgendwann in die gleiche Kerbe einschlägst und dann sind meine Jungs schon aus dem Gröbsten raus. Da werden die richtig schön. Da wollen die gar nichts mehr von mir wissen. Dann sind sie wirklich genervt, wenn ich um 10 Uhr schon ins Zimmer komme. Und dann wirst du vielleicht noch morgens mit fetten Augenringen da sitzen und mir schreien,
heute kein Abend, Bock auf Podcast heute Abend.
Müde.
Und dann das könnte sein. Wer weiß, was die Zukunft bringt.
Zieh dir mal die ersten 100 Folgen rein, was ich da abgerissen habe.
Ja, das stimmt. Till schenkt sich schon nach.
Aber
ja?
sag mal, Till, ist das jetzt dein drittes Glas schon?
Ja, das ist ein richtiger Westfale. Das lass laufen, Till. Ist jetzt ja auch mit Kind natürlich jetzt auch mal ein freier Abend.
Also wir haben jetzt zwar noch nicht über ihn gesprochen, aber spontaner Folgentitelvorschlag wäre Stefan Riesling.
Gut. Wow. Ja, gut.
Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ja, das passt doch gut. Bist du damit zufrieden, Till? Ist das okay?
Ja,
gut. Auch wer weiß, was noch kommt.
Ja.
Jetzt müssen wir aber noch herausfinden, was Stefan Kießling heute macht. Was macht ein Stefan Kießling?
Ja, das kannst du jetzt mal parallel herausfinden. Mir wäre nämlich noch wichtig, bevor wir jetzt irgendwie über Tagesaktuelles noch weiterreden.
Geschäftsführung Bayern Leverkusen.
Ich würde natürlich, wir reden gleich noch über Thomas Tuchel. Ich möchte nur vorher erstmal so eine aktuelle, wie, lieber Till, ist denn so aktuell dein Verhältnis zu Borussia, Edin Terzic, Gemengelage mit Sebastian Kehl? Da ist ja jetzt viel im Umbruch, Susi Zorc hat auf im Sommer. Wir haben einen designierten neuen Sportdirektor. Auf der anderen Seite Aki Watzke muss gucken, dass der Laden zusammenbleibt. Wir schreiben Millionen von Verlust im Moment in der Pandemie, weil keine Zuschauer in die Stadien kommen können. Und wie siehst du?
Ist wirklich ein super Thema, gerade weil wir ansonsten so super wenig über Dortmund reden, dass wir da dieses Mal so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber es passt ganz gut. Ich habe da so ein kleines Spielchen vorbereitet. Weil wir haben ja jetzt zwei Dortmunder Fans hier und du habt ja gesagt, er ist ein sehr meinungsstarker Gast heute und deswegen, ich habe diverse Aussagen selbst kreiert und ihr könnt einfach mal entweder Ja oder Nein sagen.
Ja, ist gut.
Und ich hätte das gerne abwechselnd, also der Gast natürlich zuerst und ihr dürft auch wirklich nur Ja oder Nein sagen, auch egal wie kontrovers es sein mag. Und danach ist natürlich Stefan dran, der dann Ja oder Nein sagen kann.
Ja, kurz vorweg, wir als Disclaimer, Till und ich sind uns manchmal einer Meinung, aber auch nicht immer.
Ja, genau das wollte ich nämlich überprüfen.
Gut, dann schießen wir los. Gutes Spiel.
So, ein Schalke-Abstieg macht mich glücklich.
Ja.
Nein.
Sivo? Interessant. Wir sind oft einer Meinung. Das hat ja schon mal gut geklappt.
Manchmal auch nicht.
So. Tuchel hätten wir niemals gehen lassen sollen.
Till?
Nein.
Ja.
Das ist schön. So. Kehl ist ein super Nachfolger für Zorc.
Nein.
Nein.
Oh, das ist schön. Haaland macht im Sommer den Abflug.
Nein.
Nein.
Ah, da ist sehr viel Wunschdenken an dieser Stelle. Gut. Lucien Favre ist ein toller Trainer.
Da freue ich mich ja jetzt. Mal gucken, was jetzt kommt.
Nicht für Borussia Dortmund.
Nee, ja oder nein? Dann ist er ja ein toller Trainer. Kann ja sein, dass er nicht passt, aber...
Nein.
Ja.
Ah, super, fantastisch. So, und die letzte Frage, beziehungsweise Aussage. Über den Eintracht-Sieg am kommenden Samstag bin ich nicht überrascht.
Ja.
Ah, fantastisch.
Ja.
Ach, Kinder, war das schön. Das geht runter wie Öl. Richtig, richtig schön.
Ja,
so, du siehst. Wollen wir einsetzen?
Ja, du hast die Fragen gestellt. Such dir jetzt vielleicht nicht alle Themen, weil dann wird es ja wirklich den Rahmen sprengen. Such dir 1, 2, 3 Punkte aus und dann können wir da gerne mal.
Okay, du hattest ja jetzt schon Tuchel, glaube ich, angesprochen, oder? Und Tuchel wollten wir ja eh reden.
Ja. Finde ich per se sehr gut, weil ich weiß nicht, es war der. War das der Sommer 18, Till? Ja, es war der Sommer 18. Und ich erinnere mich, dass wir regelmäßig unter der Woche auf diversen Autofahrten miteinander telefoniert haben. Du warst im Auto, ich war im Auto, keine Ahnung, wo wir überall rumgesprungen sind. Und wir haben uns intensivst über diese Trainerpersonalie ausgetauscht. Zum einen warst du immer, also korrigiere mich gerne, falls ich das falsch jetzt wiedergebe, aber du warst immer sehr deutlich der Meinung, dass dieser Mann den Verein kaputt macht von innen heraus und deswegen der falsche Trainer für Borussia Dortmund ist. Ich vertrete ja eher die Meinung, dass wir, wenn er den maximalen sportlichen Erfolg bringt, und ich weiß nicht, ob du da tiefer in die Internas reinschauen kannst als ich, aber nichtsdestotrotz ist er oder wäre er nach den ganzen hochgejazzten Klopp-Jahren nach wie vor, und das sehen wir jetzt in Chelsea, das haben wir in Paris gesehen, fachlich der absolut richtige Mann gewesen und dann hätte man ihm ein Umfeld kreieren müssen, in dem er ruhig hätte arbeiten können und uns weiterhin in der Erfolgsspur halten können und auch zu Titel führen können, was er auch bewiesen hat mit dem Pokalsieg in Berlin. Und ja, jetzt würde ich dir gerne mal den Ball zuschießen. Vielleicht hast du da noch so, möchtest du noch irgendwie was ergänzen oder drumherum? Ich weiß auch, dass wir da wirklich stundenlang uns darüber ausgetauscht haben, weil wir da wirklich komplett unterschiedlichster Meinung waren, was so in der Tiefe nicht häufig der Fall war. Ja.
So, jetzt muss man dem geneigten Zuhörer Sternrinnen an den Endgeräten erstmal erklären, dass man ja technisch jetzt hier in der Aufnahme auch die Gesichter der Protagonisten sieht. Und ich habe, während du das zitiert hast, dieses Grinsen in deinem Gesicht gesehen. Und für mich ist es immer noch die maximale Provokation, diese These. Das weißt du, weil... Es liegt jetzt nicht am dritten Glas Riesling, um Gottes Willen. Also da ist noch ein bisschen was drin, aber das würde ich dir auch nach...
Nee, auf keinen Fall.
Würde ich dir nach 3 Liter auch noch so sagen. Ich glaube, wir sind hier einfach maximal konträr, weil ich glaube, was wir so über Spielphilosophien gerade mal, oder was ich gesagt habe, dass man irgendwie sehen muss, dass ein Verein auch seine Identität zeigt, egal wie der Weg ist. Ich glaube, der hat unter Tuchel sehr, sehr gelitten. Und es gab... Und es... Na, ja, das Stefan, ich weiß, dass du es nicht hören willst, aber auch Darmstadt wird hier noch Erwähnung finden.
Okay, sehr schön.
Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, man hatte oder man hat ja noch ganz gute Beziehungen zu Mainz und man hat sich vor der Personalie Tuchel in Mainz nach ihm erkundigt. Und da war ganz klar... Die Aussage, das ist ein fachlich überragender Trainer, aber menschlich werdet ihr nach einem halben Jahr ein Problem bekommen. Und genauso ist es passiert. Ob sich das wirklich daran entzündet hat, an dem Attentat auf dem Mannschaftsbus Champions League, Watzke ist ja bis zum heutigen Tag nicht so richtig damit rausgekommen. Ich kann euch sagen, es gibt klare interne Stimmen, die gesagt haben, dass Tuchel nach dem Attentat zur Geschäftsführung gegangen ist und gesagt hat, die sollen sich mal nicht so anstellen, das Profifußball, wir spielen auf jeden Fall. Und er hat es dann quasi nach außen so gedreht, als ob er von der Vereinsführung gezwungen wäre, da zu spielen. Das wird sicherlich den maximalen Riss mit so einem Alpha-Tierchen wie Watzke auch zutage gefördert haben. Aber nochmal, guckt bitte nach Paris, wo er auch wieder Probleme hatte mit dem Sportdirektor. Es gibt die Causa Mislintat, die zu einem Großteil auch auf seine Kappe geht. Der hatte dann quasi Trainingsplatzverbot. Über Mislintat weiß ich nicht, ob wir da noch sprechen. Ich gucke jetzt hier gerade mal auf den Tacho, 34 Minuten. Ist ein Mann, der wirklich jeder Mannschaft in Europa mit seinem Know-how, mit seinem Netzwerk weiterhelfen kann, was der da in Stuttgart abreißt, in der Kaderzusammenstellung, da auf links, dieser Sosa, also, was der für Flanken reinknallt, unglaublich. Und dann guckst du auf die rechte Abwehrseite beim BVB mit Philipp Meunier und denkst dir immer, Lecco mio della casa, also 4 Flaschen Riesling und ich hätte den besser getroffen. Und ich glaube, dass das Problem bei Tuchel war einfach Pokalsieg 17, wenn ich das richtig erinnere.
Ach was, 17.
Watzke hat es richtig entschieden und er hatte dann aber im Echo darauf nie die Eier oder den Mut, in vergleichbaren Situationen genauso wieder zu handeln. Siehe Peter Bosch, siehe Lucien Favre. Und das ist ein Problem, was uns bis heute beim BVB eigentlich verfolgt. Dieses inkonsequente, dieser fehlende Wille, Dinge zu entscheiden, die unvermeidlich sind. Also Lucien Favre hat diesen Verein eingeschläfert. Und jetzt kommt mir bitte nicht, das ist der Trainer mit dem besten Punkteschnitt. Wenn ich so einen Mist höre, da trete ich drei Türen durch. Weil das hat überhaupt nichts mit dem BVB zu tun. Ja. Weißt du, BVB muss nach vorne. Also man muss sich mal vorstellen, wir haben das große Dilemma beim BVB, dass wir eine verlorene Generation haben mit Haaland, mit Sancho, mit in der letzten Saison noch Hakimi. Das sind Weltklasse-Spieler, ja. Und die haben nichts geholt. Und auch in einem Jahr, wo der FC Bayern es angeboten hat. Im letzten, auch in diesem Jahr. Und wir waren nicht da. Und das war immer so ein bisschen auch die Stärke des BVB. Das war dann, wenn die Bayern eben nicht da waren, dass wir da reingestoßen sind und das entsprechend auch für uns entscheiden konnten. Und das verfolgt Watzke bis heute, ne? Also, oh, wie kannst du einen Trainer rausschmeißen, mit dem du Pokalsieger geworden bist? So ein super Trainer, jetzt ist der bei PSG, jetzt geht er zu Chelsea. Fachlich müssen wir über Tuchel nicht sprechen, ist ein guter Trainer. Aber fachlich müssen wir auch über Guardiola nicht reden. Wer dieses Ballbesitzgewichse gut findet, ohne irgendwas groß zu gewinnen, ja, dem sage ich, ist nicht mehr meine Sportart. Und deshalb finde ich, muss es immer darum gehen, was strahlt der Verein aus? Und ob das jetzt die asozialen Frankfurter sind, die so eine verrückte, ambitionierte, junge Truppe da haben, die alles kaputt schießen.
Bitte, was?
Dazu gleich vielleicht nochmal. Oder ob es halt der BVB ist mit dieser jungen Truppe, mit Sancho, der für mich der beste Spieler der Liga ist. Haaland, müssen wir nicht drüber sprechen. Und die haben nichts geholt, Stefan. Und ich glaube, das muss man sich am Ende aller Tage beim BVB dann auch ein Stück weit vorwerfen lassen.
Was ich mich halt frage, ist, warum, also ich meine, wenn da nichts oder wenn das so vorgefallen wäre, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, warum korrigiert Aki das denn da nicht in den Medien? Warum gibt es denn da nicht diese Aussagen? Warum macht er diese Entlassung, wie die abgelaufen ist? Ich meine, mit dem Pokalsieg und dann wird er da geschasst. Und Aki kann normalerweise an keinem Mikrofon vorbeigehen. Ja. Und dann frage ich mich, warum er nicht in der Lage ist, das sauber nach draußen zu kommunizieren, wenn da wirklich alles in Schutt und Asche liegt und wenn Thomas Tuchel sich angeblich so verhalten hat, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also da tue ich mir ehrlicherweise schwer und wir sehen ja jetzt gerade, je nachdem, wohin er Chelsea noch führen wird, in der Champions League und auch in der Premier League und auch, ich glaube, im Ligapokal sind sie auch noch dabei, also mit der Truppe, die er da von Frank Lampard übernommen hat, an zwei, drei Stellschrauben gedreht, die Defensive stabilisiert und schon funktioniert das. Natürlich brauchte Timo Werner anscheinend auch eine deutsche Ansprache, um wieder zu funktionieren und ja, es ist halt schon spektakulär. Und er führt Paris parallel dann diesen letzten Sommer noch gegen die Bayern ins Champions-League-Finale. Also ich tue mir halt schwer dann zu sagen, ja okay, dann ist es da an Eitelkeiten gescheitert. Und da muss das Interesse an Borussia Dortmund einfach viel größer sein.
Also hast du sicherlich einen Punkt. Meine These ist, Mannschaften wie PSG und Chelsea zu stabilisieren, schaffen Marco und ich auch.
Oh ja, das wäre ja mal schön, wenn wir das mal ausprobieren könnten.
Also Spaß beiseite. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es bei Tuchel eine fachliche Frage ist. Bei Tuchel ist es eine menschliche Frage. Und egal, wo er war, er hatte irgendwann Probleme. Es gibt doch dieses legendäre Video,
da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, Mislintat, der ja auch bei Arsenal nicht mehr durchkam. Ich glaube, Mislintat ist auch keine einfache Person. Und Leonardo in Paris, der will auch seine eigenen Leute durchbringen. Der hat ja da Tuchel, glaube ich, auch schon so ein bisschen schikaniert und wollte immer seine Spieler durchdrücken und so weiter, sich nicht reinreden lassen. Und Tuchel war in Paris ja auch erfolgreich. Also das will ich zumindest mal einwerfen.
So, jetzt kommen wir zu Darmstadt. Nein, Spaß beiseite. Also,
das legendäre Auswärtsspiel.
Also da hat er drei Punkte mit Ansage weggeschmissen, um der Vereinsführung zu sagen, was stellt ihr mir hier für eine zweite Reihe hin, diesen 17-Jährigen da aus der zweiten Mannschaft aufzustellen. Wie gesagt, ich bleib dabei. Ist in der Form kein Trainer für den BVB. Pokalsieg hin oder her. Diese traumatische Erfahrung im Umgang mit Tuchel hat Watzke dazu verleitet, 3 Jahre an einem Trainer festzuhalten, der noch viel weniger qualifiziert dafür ist, einen Verein wie BVB nach vorne zu bringen. Also wenn du 7 Punkte Vorsprung in der zweiten Halbserie verspielst, wenn du konsequent bist, ja, ja, auch wie es zustande gekommen ist, wenn du konsequent bist, musst du nach diesem Jahr sagen, das ist nicht der richtige Trainer. Wir wollen gewinnen. Das muss unser Ziel sein mit dieser Truppe. Und was machst du? Du freust dich, dass du Zweiter geworden bist. Und das ist eben so das, wo ich einfach sage, sorry.
Da bin ich dabei.
Dieses Kontrolle, dieses Ballbesitz, dieses, wir müssen den Gegner ein bisschen müde passen und so, wird nie mein Fußball sein.
Ja, wer weiß, ob Guardiola dieses Jahr nicht in der Champions League zumindest von Erfolg gekrönt wird. Wir werden es, denke ich, erleben jetzt dann auch im Westfalenstadion.
Setze ich 12 Flaschen Riesling dagegen.
Ohne Mist,
Guardiola kann das nicht so wie Klopp die Mannschaften heiß machen, auf den Punkt bringen und so weiter. Guardiola kann nur, hier habt ihr euch den Ball hin und her zu schieben und irgendwann mal ein Tor zu machen. Und dann fährt er da seine sicheren Siege ein. Und das ist okay. Auf der anderen Seite hat er auch Geld rausgeblasen bei City wie noch nie irgendjemand vor ihm und auch wirklich Spieler dann, ja, weiß nicht, also Spieler gekauft, die dann, da sind wir wieder bei der List of Shame, die vielleicht auch wirklich dann nicht so weitergeholfen haben mit mehreren Millionen, obwohl er da halt, weiß nicht, auch mal 60 Millionen für einen Stone gezahlt hat. Stones, glaube ich, Innenverteidiger, ne? Ja. Also, ja, der feuert da Geld ohne Ende raus und letztendlich war es, seitdem er bei City ist, jetzt im 5. Jahr, nie ins Halbfinale der Champions League gekommen? Sorry, aber...
Vielleicht liegt es an uns, dass die Serie weiterläuft. Mal schauen. Da muss aber viel zusammenkommen.
Also Stefan, wer hat jetzt mehr getrunken? Du oder ich? Also,
du hast auf jeden Fall mehr Druck auf dem Kessel gerade.
Ich neige ja, was den BVB angeht, auch zur Euphorie, aber das ist sehr, 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 sehr klar, wenn man mit dem Defensivverhalten spielt, jetzt wie gegen
einen, rappeln.
Dann rappelt es, ja.
Ja, ich befürchte es auch. Ja, gut. Noch eine der Thesen, Marco, die wir beleuchten sollten von deiner kleinen Frage-Antwort-Runde, oder sollen wir schon weiterziehen in Anbetracht der Zeit?
Ja, wir müssen ja auch noch die Nationalspiele irgendwie zumindest ein bisschen machen, oder?
Ja, ich habe auch noch 2-3 Punkte auf der Liste, die ich mit der Till hat auch 1-2 Punkte auf der Liste, nehme ich an.
Also ich kann es gerne ich markiere mir die mal hier und wenn wir nachher noch Luft haben, dann kommen wir gerne drauf zurück.
Okay, dann würde ich jetzt erstmal sagen,
weiterziehen.
Till, hast du 1-2 Punkte zu Borussia Dortmund, die du vielleicht hier noch reinwerfen möchtest? Oder sollen wir erstmal weiterziehen?
Ja, also wenn es jetzt zur Nationalmannschaft geht, dann muss ich ja wirklich sagen, wie es mit eurer Liebe und Leidenschaft zur Nationalmannschaft bestellt. Das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge wieder gesehen, wie sich die beiden Experten noch darüber austauschen, dass Mehmet Scholdock jetzt nicht mehr Experte ist bei der ARD. Ich glaube, das ist der seit 6 Jahren nicht mehr. Also genial, ne? Wie er sagt. Der ist ja jetzt rausgeflogen oder hört da jetzt auf und so. Ja, gut.
Ja, aber der Punkt ist doch der. Genau jetzt in diesem Moment spielt Deutschland WM-Qualifikation. Und keiner von uns hat gesagt, nee, da spielt Deutschland, da können wir doch nicht aufnehmen. Das zeigt doch schon, wie es um die Nationalmannschaft bestellt ist, oder nicht? Oder sag mal, Till, guckst du dir alle Deutschlandspiele an, jetzt außer von Turnieren mal abgesehen?
Ich habe seit 2014 und da auch nur, weil WM war, kein Länderspiel mehr über die volle Distanz gesehen.
Auch bei den Turnieren nicht?
Nein.
Das stimmt. 7 Jahre zu spät zurückgetreten, der Kollege.
Also es ist, also irgendwann... Nee, Entschuldigung.
Na, also mein Empfinden ist einfach, es liegt auch nicht an Löw. Es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob die Luft raus war oder sowas, ich finde auch dieses Modell, dieses System der Nationalmannschaften so scheiße. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist ja, als ob du im DFB-Pokal die erste Runde 2 Jahre lang wiederholst, bis es überhaupt wieder interessant wird. Weil So, gehen wir mal die Ergebnisse durch. So, oh krass, guck mal hier, gestern hat England gegen Albanien gewonnen. Ho, wer hätte das gedacht? Oder Dänemark hat gegen die Republik Moldau 8-0 gewonnen. Wow, Spanien gegen Georgien gewonnen, das gibt's doch nicht. Und was, die Franzosen gewinnen gegen Kasachstan? Also, sorry, aber das sind halt immer Kackspiele. Sowas guckt sich doch keiner an. Und genauso Deutschland gegen Island. Natürlich haben die gut gespielt, ja, aber das ist doch scheiße, weil es einfach nicht auf gleicher Höhe ist. Das ist wie die erste DFB-Pokalrunde. Und das musst du dir 3 Spiele davon. Heute spielen wir gegen Rumänien. Sorry, aber natürlich erwarte ich von einem Deutschland, dass sie die 4-0 weghauen.
Und das ist auch, glaube ich, der Grad an Übersättigung an Nationalspielen, aber das werden wir ja jetzt auch, ich meine, müssen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, aber mit der Champions League-Reform erleben, das werden wir überall erleben, dass einfach viel mehr Spiele kommen werden. Und ich meine, wir verfolgen den Fußball jetzt seit 20, 30 Jahren alle sehr intensiv und es muss diese Pausen zwischen diesen Spielen geben. Jetzt durch Corona wurde das alles auch noch beschleunigt, weil letztes Jahr im April, Mai nicht gespielt wurde und wir dann wirklich im 2-3-Tage-Rhythmus teilweise jeden Tag Profifußballspiele sehen konnten. Und da irgendwann setzt ja wahrscheinlich dann auch das Interesse oder man stumpft halt einfach auch ab, weil der Reiz dann auch verloren geht. Und wenn du dann natürlich nur noch so drittklassige Gegner hast, ja, dann ja, also, weißt da du ja darf, vorher, dass er eingreifen.
Ja. Denn eine Überraschung gab es natürlich. Die Niederlande hat gegen Lettland gewonnen. Wahnsinn! Das ist ja der Hammer.
Wer konnte das holen?
Also das finde ich aber tatsächlich jetzt relativ überraschend, weil die Niederlande ja in den letzten 10 Jahren jetzt nicht wirklich groß durch Turniererfahrung aufgefallen ist.
Nein, aber vor allem, wir haben gegen die Türkei verloren, das ist auch geil.
Genau. Ja. Nein, aber ihr habt komplett recht. Die Frage ist halt einfach, wie geht's weiter und wo geht's hin? Ich erinnere mich an eine WM 2010. Ich war selbst in Südafrika und wir haben uns die Spiele da angeschaut.
Waka waka.
Und wir haben in Bloemfontein das 4-0 oder 4-1 gegen England gesehen. Und da muss ich sagen, also anfangs war ja die Frage, beste Stadionerlebnisse, würde ich sofort sagen, Top 1 mit der Nationalmannschaft. Ne? Also Wahnsinn. Das Ding war, glaube ich, England gewann die Gruppe und wir ruckelten irgendwie. Also irgendwas war da faul und wir hatten die Möglichkeit, also die ganze Tour war schon geplant, hatten jetzt aber die Möglichkeit, noch da Tickets zu kriegen. Und eigentlich war es klar, dass wir nicht in Bloemfontein spielen, sondern was weiß ich wo. Und dann hatten wir uns aber in der Vorrunde irgendeinen Schnitzer erlaubt und dann sind wir dann nach Bloemfontein geflogen. Und das Stadion war 80% wirklich in britischer, englischer Hand. Und die reißen ja wirklich alles ab. Und dann hat da so eine Truppe um Müller, Khedira, Neuer, Podolski, Arne Friedrich als Papa der Legion da die Engländer weggeknallt. Und da war, also das habe ich noch nie erlebt. Wir sind dann nach dem Spiel mit 5 Leuten in so einem Taxi in so einen Club gefahren. Club New York hieß der. Da saßen nur Engländer. Das war so richtig gesittet. Da konntest du so Rinderfilet bestellen. Ja? Und dann haben wir, guck mal, das ist jetzt 11 Jahre her, ne? Also da hatten wir dann irgendwie so gesagt, du weißt du was, lass mal was ganz Verrücktes machen. Lass mal eine Flasche Shampoos bestellen. Ja? Und haben so
auf den Sieg.
Guido Westerwelle würde sagen, spätrömische Dekadenz, haben wir eine Flasche Shampoos bestellt. Und dann guck dann so an den Nebentisch und sag mal zu den anderen, sag mal, Jungs, da sitzt Harry Redknapp. Und dann sagt der Kollege zu mir,
geil.
Ey, Alter, da sitzt ja wirklich Harry Redknapp.
Warum? Nein, der sieht aus wie Bruchhagen, vielleicht war es auch Bruchhagen.
Hundertprozentig, wir haben Harry Redknapp am Nebentisch und ich sag so schon im angeschickerten Zustand, sag mal, warum erkennt den denn keiner von den Briten? Die reißen doch hier gleich den Laden ab. Ja, und dann sind wir dahin, habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, sag mal, du bist so Harry Redknapp. Und dann sagt er, hey, rote Nase, ne, der schaut ja auch gerne ins Glas, Partneronkel von Frank Lambert, by the way. Und er sagt, ja, ich bin Harry Redknapp. Wir hatten Deutschland-Trikot an und dann sind wir aufgestanden und haben das Lied gesungen.
Also er hatte ein Deutschland-Trikot an.
Nein, wir hatten Deutschland-Trikot an, 80% nur Tommys. Und dann sind wir mit dem aufgestanden, Arm in Arm, da gibt's Fotos von, schicke ich euch im Nachgang mal zu. Und dann haben wir gesungen, There's only one Harry Redknapp. Und die Briten checkten das und sahen jetzt, ach, das ist Harry Redknapp, und haben mitgesungen. Und dann sagte Harry Redknapp am Ende zu mir, I want to be your national manager. Und dann habe ich gesagt,
Deutschland-Trikot.
Und dann habe ich gesagt, Harry, vielleicht zurzeit eher suboptimal, aber vielleicht könnte man Harry Redknapp heute noch mal anrufen.
Heute.
Den vermisse ich ein bisschen auf der Liste. Der hat übrigens vor 4 Jahren seine Frau beim Einkaufen umgefahren. Hat nicht in den Rückspiegel geguckt. Ihr geht's aber gut. Aber Harry ist schon ein guter Typ. Ja, absolut. So, und das kann auch Nationalmannschaft. Und das hat man uns so in den letzten Jahren peu à peu genommen mit diesem, mit diesen, wie Marco das sagt, so Spiele, die kein Mensch will, mit Nations League, die auch keiner versteht, by the way. Dann verlieren wir, sind eigentlich abgestiegen, bleiben aber doch in der ersten Liga. Keiner braucht das. Aber es ist so, müssen wir uns dran gewöhnen. Und mit Jogi Löw, der sicherlich nicht das Problem ist, Marco, da hast du recht, aber ich glaube, der einfach auch mal so schlanke 6 Jahre zu spät das alles eingesehen hat, muss meiner Meinung nach auch ein Olli Bierhoff adieu sagen, weil da brauchst du einen kompletten Neustart.
Alter, das ist ja erstmal eine sensationelle Geschichte, vielen Dank dafür. Ich habe parallel den, er hat seine Frau umgefahren, nachgelesen. Das ist ja auch sensationell. Er wollte im südenglischen Bournemouth aussteigen, seine Frau aussteigen lassen. Er habe nicht bemerkt, dass die 69-Jährige mit ihrem Fuß und ihrem Mantel in der Tür des Range Rovers hängen blieb. Dann sei er losgefahren. Die Frau fiel demnach auf den Asphalt und wurde mitgeschleift, bis Redknapp das Unglück bemerkte. Das ist ja der Wahnsinn. Also, es ist natürlich furchtbar tragisch, weil es war wirklich, es ging als schwere Verletzung wohl mit rein, mit Blutlache auf der Straße und so weiter. Also richtig übel, aber das ist ja...
Ihr geht's gut.
Ihr geht's gut.
Also okay. Klar, das war ein Unfall, aber ihr geht's gut. Und Harry wird deshalb jetzt nicht auf das morgendliche Gin-Gin verzichten. Darauf kann getrost. Da können wir von ausgehen. Ja.
Oh, das ist fantastisch.
Oh
ja.
Gott.
Oh, Wahnsinn, was für eine Geschichte. Ja, okay, Bloemfontein. Das ist natürlich wirklich also eine Wahnsinnsgeschichte. Danke dir, Till. Wir sind jetzt so ein bisschen abgebogen.
Ja.
Von der Nationalelf. Ja, lass uns mal kurz zum Tagesgeschehen zurückgehen. Ihr werdet es gesehen haben. Wir sind ja durch die Katar-Diskussion, die Marco hier vor vielen Wochen schon vom Zaun gebrochen hat, jetzt ein hochpolitischer Podcast. Und wie steht ihr denn zu dem Thema Human Rights?
Bevor ich mich aufrege, erstmal Till.
Gut.
Ja. Joshua Kimmich hat sich ja auch schon geäußert, aber jetzt bin ich mal auf Tills Meinung gespannt dazu. Ja.
Also dazu muss man ja ausführen, ich habe mal Zeitungslesen studiert, also Politik. Und ich glaube, man kann über viele, viele Dinge sprechen. Und es ist auch immer schön, dass man dann in der Lage ist, eine konträre Position einzunehmen. Das ist ja auch schön, dass man anderer Meinung ist. Über dieses Thema Human Rights, Rassismus, kannst du nicht diskutieren. Müssen wir nicht diskutieren. Es ist ein riesen Albtraum, dass heute Spieler wie Jude Bellingham, wie Dani de Costa in Stadien immer noch, also klar, seit Covid nicht mehr, aber vorher immer noch rassistisch beleidigt werden. Das ist ein absolutes No-Go. Mir fehlt ein bisschen der Glaube, ob das durch eine T-Shirt-Aktion im Vorfeld eines Nationalmannschaftsspiels aus der Welt zu kriegen ist. Man hat sich nicht dezidiert zu Katar geäußert, war, glaube ich, ja auch so ein bisschen das Medienecho. Das ist alles so ein bisschen Symbolik. Aber wenn man wirklich mal Eier hätte, Und ich meine, was willst du in Katar bewegen? Also die haben das ganze Sportuniversum in der Tasche. Da fliegen so viele Milliarden von rechts nach links. Da musst du doch jetzt nicht glauben, dass du irgendwie da die Bevölkerung noch retten musst. Also wenn du es wollen würdest, würdest du sagen, wir spielen da keine WM. Weil keiner braucht diese WM. Und aber wir haben auch darüber gesprochen, mutmaßlich wird sie kommen und mutmaßlich wird es weitergehen. Aber diese Aktion fand ich, ich habe es ja nicht gesehen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, aber Marco hat es ja dann geteilt. Ja, Lippenbekenntnisse trifft es, glaube ich, ganz gut.
Und jetzt würde mich die Meinung von Marco dazu interessieren.
Das ist der größte Scheiß, den, glaube ich, der DFB seit langem, seit Vollgas und Volley verzapft hat. Das ist so hirnrissig. Die Idee, so in allen Ehren, aber die tun ja so, als ob sie es nicht selbst in der Hand haben, weißt du? Die sind so, ja, wenn wir uns hier ein bisschen was aufs Trikot pinseln, dann wird das schon ausreichen. Das wird 0,0 verändern. So, das einzige Ding, was wirklich ein krasser Schritt wäre, einfach die WM zu boykottieren. Und ich sag dir, wenn das der DFB bekannt geben würde, einfach mal Eier zeigen und zu sagen, nee, sorry, da machen wir nicht mit und da verzichten wir auch auf die Kohle, die wir für eine WM kriegen, dann würden sie sehr viel Respekt und sehr viel Unterstützung in diesem Land erfahren. Da bin ich mir sicher. Aber das, und dann im Nachgang noch ein Making-of zu posten, habt ihr das mitbekommen? Die haben ein Making-of gepostet, bei dem die Spieler dann einzeln, man sieht, wie sie in Farbe diesen Pinsel tunken und dann diese Buchstaben aufs Trikot klatschen. Und da denkst du doch schon wieder, es ist genau wie bei Hopp und den Bayern-Vorständen, dass es nur eine PR-Aktion ist, ohne wirklich was dahinter. Und dann machen die ein Making, nennen es noch Making-of. Und dann sagt Löw im Nachgang jetzt noch, nein, das sei aus Eigeninitiative der Spieler entstanden. Sag mal, wollen die uns für blöd verkaufen? Wenn ich das aus Eigeninitiative, wenn ich da irgendwie im Spielerrat bin oder sowas und kann meine Mitspieler davon überzeugen, dann nehme ich mir das Trikot, gehe auf mein Hotelzimmer und mach das. Dann mache ich keinen, da lade ich nicht eine professionelle Kamera noch ein und sage hier, dreh doch mal ein Making-of, wie ich hier ein Haar auf mein Aufwärmshirt male. Das ist doch Schwachsinn. Also ich finde die Aktion furchtbar und ich bin immer noch total gegen diese WM und ich finde das einzig Richtige und ich hoffe, es wird irgendwie noch dazu kommen, dass das Ganze abgeblasen wird.
Ja, das haben wir ja schon thematisiert. Ich glaube, jetzt habt ihr beide auch, glaube ich, beide Positionen dazu dargelegt. Ich glaube, die WM wird stattfinden. Da bin ich, glaube ich, anders unterwegs als Marco. Ich bin da auch ähnlich eher bei Till. Da ist aber zu viel Kohle unterwegs. Ich weiß nicht, ob der DFB damals auch dafür gestimmt hat. Ich glaube ja, bin mir aber nicht mehr sicher. Das müsste ich dann auch nochmal recherchieren. Aber ich glaube, wir werden um diese WM nicht mehr drin rumkommen. Ich fand auch das Argument ganz spannend. Sonst wären ja diese 6.500 Arbeiter umsonst gestorben.
Boah, wer hat das gesagt?
Das habe ich irgendwo gelesen im Netz. Ja, also ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das müsste man gleich auch nochmal raushauen.
Ich weiß nicht, ich hab jetzt gerade gelesen, Kimmich hat gesagt, für einen Protest oder Boykott sind wir 10 Jahre zu spät.
Ja, das meine ich ja. Ja.
Und ich denke mir halt so, ja, nee, eigentlich nicht. Es sind noch 1,5 Jahre bis zur WM. Und wenn etwas grundlegend falsch ist und wenn so viele Menschen gestorben sind und da so viel falsch in diesem Land läuft, dann kann man sich auch jetzt noch durchaus entscheiden, einfach nicht teilzunehmen.
Okay. Und das Zitat kam aus dem Postillon. Also war Satire an der Stelle, muss man dazu sagen. Ja, genau. Also, da hatte ich die Überschrift gelesen.
Also ganz kurz 2 Sätze dazu. Ich verstehe beide Seiten und wie gesagt, ich habe den Katar-Podcast auch sehr aufmerksam verfolgt. Ich glaube, wichtig einfach sich nochmal zu verdeutlichen, dass das ganze Sportsystem FIFA, UEFA, IOC komplett korrumpiert ist. Keiner redet drüber, aber so ist es. Wir tun uns unheimlich schwer damit, das Sommermärchen aufzuklären, weil ja dann irgendwie sichtbar werden würde, dass auch wir den gleichen Weg gegangen sind. So, und Da müssen wir ehrlich miteinander sein. Also in der Abwägung würde ich natürlich sagen, Marco, verzeih mir, würde ich sagen, ja mein Gott, 10 Millionen für ein Ereignis, was dieses Land irgendwie in eine ganz neue Sphäre geboxt hat Okay, aber das, was in Katar passiert, und wie gesagt, die Kataris haben die komplette Sportelite in der Tasche. Ich meine, ein Thomas Bach vom IOC wird da gerade wiedergewählt. Der ist mir jetzt nicht durch eine besonders gute Organisation aufgefallen. Nee, aber da hat Katar die Hand drüber und dann wird es so laufen. Es ist richtig, das zu kritisieren, auch darüber zu sprechen. Alleine, es wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die WM nicht stattfinden würde. Wie gesagt, ich gucke aber auch keine Nationalmannschaft mehr. Insofern bin ich auch nicht der Referenzwert für diese Diskussion.
Ich glaube, dann machen wir damit mal kurz einen Deckel drauf, weil das betrifft teilweise auch die nationalen Ligen. Ich habe diese Woche, wir haben ihn schon häufig gelobt hier an der Stelle, den Uli Hoeneß Podcast Elf Leben, da kam eine neue Episode diese Woche und was mir damals 2001, als wir so, es muss so 2000, 2001 drumherum gewesen sein, als wir Deutscher Meister geworden sind, gar nicht so in Erinnerung geblieben ist. Da wurden von Leo Kirch die Medienrechte neu verhandelt und die Bayern, damals aufgedeckt durchs Manager-Magazin, haben, ich glaube, die 36 Profi-Clubs der ersten und zweiten Bundesliga haben sich da zusammengetan, um dann diese Rechte zu verhandeln. Und die Bayern haben natürlich gesagt, wir sind der Primus, das sagen sie ja heute auch noch, wir brauchen am meisten Geld. Ja, und das ist ja auch immer noch, wir sind das größte Zugpferd und das ist das Argument. Parallel haben sie ja aber damals auch hinterrücks, ich weiß nicht, Till, du wirst dich wahrscheinlich erinnern, mit Leo Kirch, 30 Millionen bekommen, weil sie gesagt haben, wir steigen sonst aus der Verhandlung. Und haben das aber wiederum den anderen Clubs nicht kundgetan. Und das fand ich halt extrem spannend. Also an der Stelle, wer das gerne mal nachhören möchte, Heribert Bruchhagen, damals im Präsidium der DFL, wird da auch zitiert oder kommt da auch zu Wort. Aktuelle Folge Elf Leben. Jakob Aust ist das, glaube ich, der Journalist, der das da alles aufbereitet über das Leben
von Uli Hoeneß.
Max Jakob Aust, genau. Und große Empfehlung an der Stelle. Und ja, das ist halt, wir müssen uns, glaube ich, damit arrangieren, dass der Profifußball, dass der Ball nur so rollt anscheinend. Nicht nur im Ausland, sondern auch in der Bundesliga, ehrlicherweise. Und dass da Gelder im Hintergrund laufen und wir uns ein bisschen von dieser Romantik Friede, Freude, Eierkuchen verabschieden dürfen. Gut. Dann, du hattest gerade was zu Dietmar Hopp noch gesagt. Achso, Marco, ja, willst du dazu noch was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, klar, die Bayern, die haben halt die Pole Position, wenn die nicht mitmachen, dann fällt eh alles auseinander und so weiter. Und ich hätte auch gerne einen alternativen Verband und dann gehen da die ganzen Traditionsclubs rein und dann ist wieder alles wie früher, da wird das Geld geteilt. Egal was reinkommt, es wird einfach geteilt. Jeder mit den gleichen Chancen, das wäre geil. Ja, nee, das will ich auch gar nicht drüber reden. Ich sage das so.
Doch, lass den Till mal kurz
was sagen. Aber das ist ja eine spannende Diskussion. Oder ein spannender Ansatz. Habe ich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, was könnte hier zur Sprache kommen. Und ich weiß ja, Marco, du bist ja ein ausgewiesener Traditionalist, was ich auch extrem gut finde. Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch mal anschauen, wie performen, wie die jungen Leute heute sagen würden, denn die Traditionsvereine. Und da kannst du ja wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich meine, Kaiserslautern steigt mutmaßlich aus der dritten Liga ab. Mit dem FC Schalke haben wir, um im Covid-Sprachgebrauch zu bleiben, einen systemrelevanten Bundesliga-Club, der in die zweite Liga geht. Und wenn du dir die Zusammensetzung der Bundesliga anguckst, und ich meine, wir sind doch in etwa ein Jahrgang, Rasenballsport ist euer Podcast, ich weiß, dass das dir regelmäßig den hoch bläst, aber man muss doch die Professionalität anderer Vereine ein Stück weit auch respektieren. Ich rede jetzt nicht über die BS, wie ich sie nennen würde. Das Wort wird mir ja nie über die Lippen kommen, was hier im letzten Podcast in den Sprachgebrauch eingegangen ist. Aber wenn du dir die Vereine anguckst wie Freiburg, wenn du dir Vereine anguckst wie Mainz, wenn du dir Vereine anguckst wie Augsburg, die mit also rudimentären Mitteln dieser Traditionsvereine das schaffen, Jahr für Jahr diese Liga zu halten, einen guten Kader zusammenbauen, dann muss ich sagen, darf es nicht mehr darum gehen, bin ich ein Traditionsverein, sondern wie ist mein Management, wie bin ich aufgestellt? Und das, glaube ich, ist da haben wir ein Defizit auch in den Strukturen. Da müssen wir aufpassen, dass diese Traditionsvereine, die ich ja auch will, ich drücke dem VfL Bochum wirklich alle Daumen, dass die hochkommen. Aber da müssen wir aufpassen, dass wir da auch ein bisschen sachlich bleiben. Und Rasenball ist sicherlich nochmal ein anderes Thema.
Ja. Nee, aber das ist ja ein guter Punkt, weil die Traditionsvereine, die sind ja so runtergewirtschaftet, weil sie natürlich Vollpfosten am Werk hatten, die sie Stück für Stück runtergebracht haben. Aber das wurde ja verstärkt dadurch, dass du auf einmal weniger Mittel hast. Ja, sehr gut. Zweite Flasche öffnen bitte. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das wird ja durch diese Ungerechtheit wird es ja verstärkt. Wir hatten am Anfang, das TV-Geld wurde gleichmäßig verteilt. Dann ging es auf einmal, hat der Meister, weiß nicht, das Dreifache bekommen als der Letzte. Das ist schon mal ungerecht. Und dann kannst du sowas auch gar nicht mehr ausgleichen. Ja? Weil wenn du einfach den gleichen Job machst, aber dreimal mehr Geld zur Verfügung hast, dann ist es klar, dass du besser performen wirst oder eine bessere Punkteausbeute am Ende der Saison hast als der Letzte. Und das hat sich nur verstärkt mit der Champions League, mit dem ganzen Geld, das da reinkam. Und deswegen, natürlich machen die bei Leipzig da einen guten Job, aber die wären da ja niemals hingewechselt, hätten sie nicht einfach einen Arsch voll Geld verdient. Ja? Die gehen da ja nicht hin, weil sie denken, oh, Leipzig ist eine tolle Stadt oder da wollte ich schon immer mal hin oder auch in Leipzig auf was aufbauen, das wäre mal richtig cool, weil ansonsten hätten sie auch keinen Startplatz von SV Markranstädt kaufen müssen. Ja, die Leute, die da am Werk sind, das sind Fachmänner, ja, aber die werden halt auch direkt, die wurden schon in der dritten Liga wie Erstliga-Manager bezahlt. Die profitieren von einem Gebaren, das weltweit ein globales Netzwerk, ja, wir können uns, wie viel Spieler, wie alt ist RB? Weil 12 Jahre alt und haben sich schon 40 Spieler von RB Salzburg rübergeholt oder sowas, ja. Das ist einfach, ja, das, so eine Chance hatte halt ein Kaiserslautern nicht. Und natürlich waren da Leute am Werk, die das miserabel gemacht haben und die runtergewirtschaftet haben, aber sie hatten halt auch nicht mehr dann die Möglichkeiten, weil es Lautern dann nicht mehr international gespielt hat und immer weiter in der Tabelle abgerutscht ist. 5-Jahres-Wertung, gehst du runter, kriegst weniger TV-Geld, hast kein internationales Geld mehr und so weiter und dann hast du nicht mehr die Möglichkeiten. Da musst du schon ein sehr, sehr guter Manager sein, wie vielleicht in Mainz oder in Augsburg, um dich dann überhaupt noch in der Liga zu halten zu können. Und aber das, es ist auch nicht cool, dass ein Nike 10 Millionen für Wolfsburg zahlt. Ja, den Medienwert, den hatten Wolfsburg nicht, sorry.
Aber das würde ja den Unterschied erklären zu den Retortenclubs und Kaiserslautern. Lass uns doch mal im ersten Schritt darüber reden, wie der Unterschied zwischen Kaiserslautern und dem FSV Mainz ist. Und das ist doch so ein bisschen der Ansatz. Es geht doch nicht, also ich bin doch komplett bei dir, um Gottes Willen. Also wir müssen nicht darüber reden, dass ein Dieter Mateschitz 6 Milliarden mehr als ein Tönnies hat und auch smarter managt. Liebe Grüße an deinen Vater, lieber Stefan. Aber da sag ich gleich, was du lass uns mal über die Traditionsvereine sprechen. Ob das Lautern ist, ob das Offenbach ist, ob das... ja, stimmt.
Was? Ja, kannst du auch über Wattenscheid
essen. okay.
Rot-Weiß Essen
etc. Ah, ich hatte eben Piepsen in der Leitung.
Ja. der Empfang ist hier auch schwierig. Nein, aber lass uns doch
HSV da, auch
gut. HSV. Wahnsinn. Also ihr habt gerade Uli Hoeneß zitiert. Ich glaube, der hat vor 10 Jahren in einem ehemals ganz guten Fußballmagazin mal gesagt, der einzige Verein, der das Potenzial hat, den FC Bayern langfristig zu gefährden, ist der Hamburger Sportverein. Ja, schöne Grüße nach Hamburg. Also Jonas Bolt gefällt das. Das ist ja ein Wahnsinn. Und wenn ich Frankfurt einen Tipp geben darf aus der Entfernung, nicht in Hamburg anrufen. Es hat schon Grund, hat schon Grund, warum der keinen Vertrag in Verantwortung bei einem Verein wie Bayer Leverkusen bekommen hat.
Unterm Strich müssen wir uns doch davon freimachen. Und das ist das, Marco, was ich dir versuche, seit ein paar Wochen näher zu bringen. Den Fußball, den du liebst und ich auch liebe, den wir vor 20 oder 30 Jahren, mit dem wir sozialisiert wurden noch, der da gerade in diesen Anfängen war, sich zu kapitalisieren, richtig zu kapitalisieren global, den gibt es halt nicht mehr. Und das, was du gesagt hast, das kann man natürlich so festhalten, dass in Leipzig zumindest, ich habe gerade das Beispiel gebracht mit Leo Kirch Anfang der 2000er Jahre, 30 Millionen, dass in Leipzig zumindest transparent die Kohle ausgegeben wird und dass da gut gearbeitet wird. Bei den Bayern
wurde ja dann auch, das aber eine steile
These. Im Hintergrund dann die Kohle geschoben. Und am Ende, nur weil es vorher, ich meine, ich bin jetzt hier kein Leipzig-Verfechter, aber weil es vorher noch niemand gemacht hat, mit Farmteams im Ausland und so weiter. Warum soll das dann verboten sein? Ja, das ist halt, ich gebe dir recht, sie untermauern das System, wie unsere Vereine, für die unser Herz schlägt, arbeiten und macht ihnen das Leben schwer. Nichtsdestotrotz, der BVB hätte auch vielleicht in anderen Ligen mal andere Vereine aufbauen können. Und wir sind eine KGA auf Aktien, genau.
Das natürlich den wahnsinnigen Vorteil gehabt hätte, Stefan, dass man Philipp Meunier jetzt ans Farmteam hätte ausleihen können. Und sich
exakt.
Da auch
ein bisschen, und da hättest du dir einen billigen holen können.
Im Gegenteil, man hätte sich die Bilanz noch schöner machen können. Der ist ja ablösefrei gekommen. Da hättest du noch mal richtig auffrischen können.
Ja. Und wenn man ehrlich ist, bricht das den Schalkern gerade das Genick, ihre EV-Strukturen. Ja, mit dem Aufsichtsrat, wo jeder Fan mitredet und so weiter. Also, ja, schönen Gruß an meinen Vater.
Aber es ist ein interessanter Punkt, denn ich glaube, die Bayern haben ja unter der Woche, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, eine Partnerschaft mit dem SSV Ulm bekannt gegeben. Mhm. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Ja.
Mhm. Genau, und da denke ich mir auch so, oh, haben die Bayern jetzt ihr eigenes Farmteam?
Ja, wahrscheinlich.
Sie wollen in dem Bereich Nachwuchsförderung, Training und Scouting mit dem Rekordmeister zusammenarbeiten.
Die sehen ja auch, die sind ja bescheuert.
Also, ja, das klingt mir aber sehr nach einem Salzburg-Modell.
Ja. Ja,
gut, beidseitige Talentförderung. Da denkst du auch, beidseitige. Demnächst die krassesten Talente des SSV Ulm in der ersten Mannschaft der Bayern.
Ja, vor allem das Einzugsgebiet vom SSV Ulm ist jetzt nicht so furchtbar weit weg vom FC Bayern. Also wenn die Bayern im Jugendbereich holen wollen, den holen sie auch in der Region.
Wo spielen die gerade?
Vierte?
Dritte?
Dritte spielen sie definitiv nicht.
Weil die haben ja auch vierte. Bayern 2. Ne? Am Ende fragst du dich, warum machst du es dann?
Naja, weil SSV Ulm
aufsteigen kann. Ja, weil Bayern 2 nicht aufsteigen kann.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Wenn die in der zweiten Liga dann spielen, ja, fair.
Gut. Okay, puh. Eine Stunde zwölf haben wir jetzt schon. Wir müssen mal ein bisschen weitermachen. Vielleicht das magische Dreieck mal aus dem Hut zaubern, oder?
Ja, es war ein ganz wunderbares Dreieck. Marco hat geflucht, mehrfach über heute zumindest. Gesucht waren die Regeln, also welche Regel aus einer anderen Sportart würde dem FC Schalke in dieser aktuell sehr prekären Lage noch helfen, um die Klasse zu halten. Und ich weiß, Till, du hast dich auch darauf vorbereitet. Vielleicht machen wir jeder einmal im Wechsel und vielleicht gibt es auch Doppelungen, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt und würde da dem Gast den Vortritt lassen und dann Marco, dann mache ich und dann immer so im Kreis weiter.
Ja, die Schwierigkeit bei diesem magischen Dreieck war ja, wenn du konsistent bist, musst du ja auch dem Gegner die gleiche Regel zugestehen. Deshalb, egal, also es gibt für den FC Schalke 04 keine Hoffnung mehr. Ich habe trotzdem mal recherchiert. Es gibt eine Regeländerung beim Schach, dass du innerhalb von 90 Minuten 40 Züge machen musst. Jetzt.
So, wir hatten jetzt eine kleine technische Panne, so wie Meunier auch manchmal. Aber das soll uns natürlich nicht aufhalten. Und wir machen weiter mit dem magischen Dreieck. Till fängt an. Gesucht waren die drei Regeln aus anderen Sportarten, die dem FC Schalke noch irgendwie helfen. Ja. Richtig tolle Idee, danke dafür nochmal.
Sehr gerne.
Deine Bühne.
Wer hatte die Idee? Alle Hoffnung verloren. Ich glaube, dass keine Regeländerung im operativen Geschäft in FC Schalke 04, so, jetzt habe ich ihn beim Namen genannt, noch retten kann. Wahnsinn. Ich bin beim Schach gelandet. Es gibt im Schach die Regel, dass du innerhalb von 90 Minuten, das ist eine Regeländerung, 40 Züge machen musst. Meine Idee war, die schießen so viel Tore und hauen dann erst auf den Wecker in der 89. Und dann hat der Gegner nur noch eine Minute Zeit, um ein Gegentor zu machen. So kannst du vielleicht die Spiele noch gewinnen.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja, interessante Idee. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, wir müssten einfach nur die NBA-Regeln spielen.
Den Gedanken hatte ich auch.
Ja.
Drei-Punkte-Linie
und so. In der NBA ist es einfacher, einen Dreier zu erzielen, wenn man aus der Entfernung trifft.
Ja, richtig.
Und der FC Schalke 04 hatte ja erst einen Dreier in der Saison, deswegen das war meine erste Idee.
Sehr gut. Ich habe mich auch eher im US-Sport umgeguckt mit der ersten Regel. Und zwar werden Schlägereien in der NHL geduldet. Und die Schiedsrichter greifen erst ein, wenn beide Kontrahenten am Boden liegen. Und die Bentalabs und Kolasinac dieser Welt werden sicherlich die Reyners und Brands dieser Welt ordentlich so verwemsen, dass die nicht wieder zurück auf den Platz finden würden, nachdem für beide natürlich eine Strafe von ein paar Minuten ausgesprochen wurde. Und so würde man natürlich den Gegner kurz- bis mittelfristig arg dezimieren können. Und die Blauen wären dann in der Lage, einfach durch körperliche Überlegenheit vielleicht dann doch nochmal ein Tor zu schießen und oder eins mehr als der Gegner.
Gute Idee heute, aber das Problem ist ja, dass komplett Schalke 04 ja schon am Boden liegt.
Touché, ja, sehr gut. Okay, machen wir weiter.
Ich bin beim Handball. Es gibt beim Handball.
Habe ich auch einen. Mal gucken, welche Regel du hast.
Ja, es gibt beim Handball ja die 2-Minuten-Sperre für körperbetontes Spiel. Und da Schalke ich habe in diesem Jahr keinen Zweikampf von Schalke gesehen. wäre meine Hoffnung, dass man dann in Überzahl es irgendwie hinkriegt, mal zu punkten. Schöne Grüße nach Kappenberg.
Ja, wieder sich freuen. Ja, okay.
Ja, ich glaube auch. Ich bleibe beim US-Sport mit meiner zweiten These und gehe einfach mal stellvertretend für das US-Modell in die NFL. Und da ist ja so, da waren ja auch die Browns jahrelang der FC Schalke 04 der NFL. Und das schlechteste Team kann im US-Sport ja gar nicht absteigen, denn die Plätze sind gekauft. So, und wenn man das einfach mal rüberziehen würde auf die Bundesliga, dann hätte Schalke auch kein Problem mehr, sondern ganz im Gegenteil,
sie hätten
im nächsten Jahr sogar den ersten Pick. Ja? Und dann kannst du dir vorstellen, so ein, weiß nicht, der Shootingstar des Jahres, so ein Erling Haaland in Königsblau, das wäre doch wunderschön.
Ja, die Spieler dürften da auch nicht mitreden, ja. Ja. Das ist schon spektakulär. Gut, bevor ich zum dann mache ich die Handballregel eben. Die ist ein bisschen ausführlicher. Ich hatte auch eine Handballregel und zwar gab es vor Olympia 2016 in Rio de Janeiro einige Regeländerungen und die heftig für Kritik sorgten. Eine von ihnen war, wenn ein Athlet in den hohen Spielklassen auf dem Spielfeld behandelt wird, muss er die nächsten drei Angriffe eine Pause einlegen. Die Regel gilt nur dann nicht, wenn es gegen den Gegenspieler eine Strafe gab. Dabei wird der Handball im Vergleich zum Fußball eigentlich selten als Sport mit vielen Schauspielereinlagen verspottet. Mit etwas Geschick, ähnlich wie die Frankfurter, kann man quasi dann mit kleinen Scharmützeln den Gegner so faulen, dass der Schiri den Gegner quasi bestrafen würde, weil er sich ja auf dem Spielfeld behandeln lassen müsste. Und dann dürfte der drei Angriffe nicht mitspielen. Und mit dieser Regel will man im Handball halt vermeiden, dass viele Schauspieleinlagen dazu führen, dass das Spiel regelmäßig unterbrochen wird. Und die Schalker könnten das natürlich positiv für sich auslegen, indem sie einfach den Gegner immer faulen, der behandelt wird und dann nicht mitspielen dürfte. Ja.
Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sind beim gleichen Artikel gelandet bei unserer Recherche. Das kam mir sehr bekannt vor. Ich war auch kurz davor, das zu nehmen.
Meine Internetverbindung gerade im Sack. Ich hoffe, die Jungs reden jetzt einfach mal weiter.
Ich habe mich ein bisschen weg vom Profisport orientiert und bin im Sportunterricht hängen geblieben.
Macht Schalke 04 ja auch.
Genau, da haben wir immer Völkerball gespielt. Ich weiß nicht, ob man es noch sagen darf. Und immer, wenn du beim Völkerball einen abgeworfen hast, das heißt, mit dem Ball einen berührt hast, dann musste ja der Mitspieler des Teams rausgehen. Da wäre einfach meine Überlegung, ob Schalke es mal schafft, eine Situation vielleicht für 3-4 Minuten zu erzeugen, wo man mit dem Ball den Gegenspieler berührt und der dann das Feld verlassen muss. Dann würde ich noch Hoffnung sehen, dass man vielleicht in einem 11-3 vielleicht einen Punkt holt in Hoffenheim.
Sehr gut.
Gewagte These, könnte sein, ja. Gut, meine letzte Regel führt zurück auf die krasse Fanbase von Schalke 04. Und die müsste man sich zu Nutzen machen. Und zwar in der Formula E. Stevo, vielleicht kannst du uns da auch nochmal abholen.
Kommst hier zum Fanboost. So
ja, klar. Genau, da gibt es einen Fanboost. Das ja, ist bitte ja total fleißig, kurios.
Bitte fleißig also, für den schwäbischen Sportwagenbauer aus Stuttgart in Zukunft immer voten, wenn ihr ja, jetzt auf Sat.1 Formel also, E guckt. Gerade 10. April auf Sat.1 aus Rom. Bitte für das Wappen mit dem Pferdchen votieren.
Also so, ich war sehr, sehr überrascht davon. Genau, es sind drei ja, Fahrer, die im Rennen einen temporären Boost bekommen.
Ah, ich glaube mittlerweile sind es
vier. Ah, okay, auf der Seite ja, schon noch drei. Wer auf Twitter, Facebook und Insta am häufigsten erwähnt wird, habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, es ist hat ja gar nichts mehr mit Sport zu tun.
Ja, es hat halt damit zu tun, dass du eine große Fanbase aktivieren musst. Ja. Und diese Twitter-Nummer haben sie rausgemacht. Also es ist jetzt nur noch dieses offizielle Voting auf der Webseite.
Ah, okay.
Ja, genau, zu dieser Saison haben sie das rausgenommen. Genau.
Ist das krass.
So, meine letzte Sportart. Ich hatte gerade ein paar Internetprobleme. Ich hoffe, ich habe nicht zu ja, sehr bei euch reingefuhrwerkt. Ich habe versucht, den Rand zu halten, aber ja.
Das werden wir sehen.
Werden wir dann sehen. Letzte Sportart. Ich habe mich im Kampfsport umgeschaut. Taekwondo. Ist ein Gegner klar unterlegen? Wird der Kampf abgebrochen? Der Verlierer soll nicht unnötig gedemütigt werden. Hätte Schalke bei vielen Spielen viel Kraft und Energie gespart, so hätten sie vielleicht anstatt 25 Spiele aktuell, oder was sind wir jetzt gerade, 27. Spieltag, ich weiß es nicht, nur 10 oder so über die ganze Zeit gehen müssen. Und vielleicht hätten sie dann mit den Energiereserven, die sie dabei dann gespart haben, dann in diesen 10 Spielen mindestens 30 Punkte geholt, weil sie 10 Mal gewonnen hätten.
Also ich weiß nicht, ob er noch da ist.
So. Jetzt, glaube ich, seid ihr weg. Hallo? Seid ihr noch da? Ach. Ah, da seid ihr wieder. Ich habe jetzt gerade auch erst einen Punkt gemacht. Also von daher passt es, wenn ihr jetzt nicht dazwischen geredet habt. Tut mir leid, ich habe gerade irgendwie Internetprobleme.
Ja, mach mal am besten dein Video aus. Ja. Dann überträgt er nur Sound und dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Ja, ich habe einmal kurz gefragt, ob du noch da bist, aber alles gut. Ich glaube, das passt.
Okay.
So, und dann wir sind, glaube ich, beide gespannt, was du gesagt hast, denn wir haben es nicht gehört einfach.
Ja, aber gut. Besser. Ja.
Till dürfte dran sein mit dem nächsten magischen Dreieck. Was dürfen wir uns denn ausdenken?
Ja, ich glaube, ich bin nicht so auf dem aktuellen Stand, ob das tatsächlich schon Erwähnung gefunden hat, aber ich glaube, was viel wichtiger ist als irgendwelche Fußballer, die sich um die Ehefrau des anderen während des Schlaganfalls gekümmert haben, ist eigentlich, dass ihr mal darüber sprecht, eure Top 3 Stadionerlebnisse. Ja, egal, egal wie, ob das traurig, schön war, dass ihr einfach mal kurz skizziert, wo war das, wann war das, was habt ihr damit verbunden, was hat das mit euch gemacht, was hat das mit der Liebe zur SGE und dem BVB oder der Nationalmannschaft gemacht. Das fände ich unheimlich spannend.
Okay, finde ich sehr gut. Können wir, glaube ich, zur nächsten Woche super aufbereiten. Also ich denke, Marco und ich, wir werden Ostersonntag, Ostermontag wahrscheinlich wieder aufnehmen. Mhm. Und da freuen wir uns sehr. Es ist ein schönes magisches Dreieck. Mhm. Bist du auch zufrieden, Marco?
Ja, ein Spiel fehlt mir noch. Nee, ich habe überlegt direkt. Aber so, ich habe ja noch genügend Zeit. Alles gut, ich finde es auch cool. Ja, danke.
Sehr gut. So, ich habe noch ein, zwei Punkte auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich hau mal einen raus kurz. Und zwar habe ich ja gerade, ich hatte es euch im Vorfeld kurz geschickt, ich habe mich vorbereitet. Gestern hat das ZDF Sportstudio eine Dokumentation über die Hopp-Schmähungen veröffentlicht, die im Februar letzten Jahres passiert sind. Du hattest es, Marco, gerade schon eingangs mal erwähnt, das Händchenhalten oder Nicht-Händchenhalten zwischen Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge auf dem Platz beim Spiel FC Bayern München in Sinsheim bei der TSG. War in großen Teilen inszeniert. Es ging um Kollektivstrafen, es ging um den Dissens, den ich auch nicht kannte, zwischen Rainer Koch und Reinhard Grindel. Rainer Grindel hatte ja damals versprochen, dass man erstmal als DFB von Kollektivstrafen für gesamte Fangruppierungen Abstand nimmt. Und das war stark umstritten, auch beim DFB. Und ja, jetzt gibt es wieder Kollektivstrafen. Das Thema hat so ein bisschen an Dynamik verloren, weil Corona uns heimgesucht hat, weil wir mitten in der Pandemie seit Mitte März leben. Nichtsdestotrotz wurden diese Strafen ausgesprochen. Es gab eine regelrechte Eskalation in allen Fanblöcken deutschlandweit. Und kann diese Dokumentation nur jedem Fan ans Herz legen, weil sie diesmal, und da muss man echt mal sagen, haben sich fast die GZ-Gebühren mal ein bisschen gelohnt, weil es halbwegs neutral berichtet wurde, ja, ohne irgendwie Tendenz für eine Seite zu ergreifen. Ja, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also auch an euch beide, schaut euch das gerne mal an, die 45 Minuten sind gut investiert.
Sehr gerne, machen wir. Danke für den Tipp.
Ja, das wär's auch schon. Alles andere haben wir, Schönes habe ich schon fallen gelassen. Ich weiß nicht, ob du noch was auf der Liste hast. Hat Till noch was?
Was sagt ihr genau? Was sagt denn Till zur Causa Hoeneß und zur Causa Hopp?
Also ich habe noch nicht
verstanden. Ist der ein Uhrensohn?
Ja, also ich kann mit der Art der persönlichen Diffamierung einfach 0, Josef anfangen. Das von vornherein mal vorausgeschickt. Mhm. Aber das hat ja trotzdem nichts damit zu tun, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens und der auch ein Engagement im Bereich Hoffenheim hat, was man sehr, sehr kritisch diskutieren kann, dass der sich nicht auch entsprechende Diffamierung gefallen lassen muss. Also, sorry, Jahrgang 84, das war schon irgendwie 98 Schulhof-Vokabular, dass sich da so ein gesettelter Milliardär jetzt unheimlich drüber aufregt, habe ich noch nie verstanden. Ungeachtet der Tatsache, dass ich diese Art der Kritik nicht nachvollziehen kann. Aber ich finde, man muss das auch trennen. Also es wird ja hier immer viel vermischt. Ne? Also man sagt ja immer, der macht so viel für die Region, der spendet 200 Millionen fürs Krebscenter Heidelberg. Ja, total einverstanden, super. Der bringt mit CureVac bestimmt auch den nächsten Impfstoff raus. Aber das kann man doch sachlich mal trennen von seinem Engagement als Investor bei Hoffenheim. Und Hoffenheim ist so ein Verein im Übergang. Ne? Man hat sich schon eigentlich dran gewöhnt. Das ist ja das, was auch so ein bisschen die Thematik, glaube ich, ist dieser Retortenclubs. Leverkusen war auch mal ein Retortenclub. Ja. Hoffenheim ist ein Retortenclub. Wolfsburg ist ein Retortenclub. Nur weil die schon 20 Jahre Bundesliga spielen, siehe Wolfsburg, noch viel, viel länger Leverkusen, ist es trotzdem ein Konzept, was nichts anderes bedeutet, als dass Bayer, als dass VW da viel Geld reinschieben. Ohne die wäre dieser Verein nicht lebensfähig. Ne? Also die Kritik verstehe ich total. Dietmar Hopp muss das aushalten, das ist meine Meinung, es halten andere auch aus, und Uli Hoeneß schon ganz, ganz lange, und insofern würde ich da für ein bisschen mehr, ich sag mal, ja, Gelassenheit plädieren, ist alles gar nicht so schlimm, ne? Also da mit Spielabbruch zu drohen, weil es ein Plakat aus der Südkurve gibt, Hoffenheim, also Wahnsinn. Also wo sind wir denn gelandet? Also nicht, dass ich ein Ultra wäre, weit weg davon, aber die Verhältnismäßigkeit ist doch überhaupt nicht mehr gegeben.
Punkt. Exakt, das wird nämlich kontrovers in dieser Dokumentation aufgearbeitet, weil dieser Drei-Stufen-Plan, der damals bei dem Spiel zum Einsatz kam, eigentlich für Rassismusfälle gedacht war, und der DFB musste sich auch im Sportausschuss des Deutschen Bundestages dafür verantworten. Also da gibt es auch den Wortbeitrag, der wird dann da auch gezeigt. Und also Dietmar Hopp, das kommt in dieser Dokumentation halt auch raus, fühlt sich halt persönlich extrem dadurch angegriffen und geht deswegen auch gerichtlich dagegen vor, war natürlich zu keiner Stellungnahme bereit, oder natürlich muss man vielleicht streiten, aber streichen an dem Punkt, weil er war zu keiner Stellungnahme bereit, auch gegenüber dem ZDF an der Stelle. Nichtsdestotrotz geht er diesen Schmähungen, also er hat sich ja dann auch im ZDF hingestellt, wenn ihr euch erinnert, im April letzten Jahres, und hat dann gesagt, er würde das gerne zu den Akten legen und für ihn wäre das Schwamm gestern und so weiter. Und dann kommen halt die Ultras der Schickeria München zu Wort, wo bis heute Strafverfolgung stattfindet. Ja, und wo wirklich meiner persönlichen Meinung nach eine Büchse geöffnet wird, das kriegst du nur sehr, sehr schwer wieder eingefangen. Ja, wenn jetzt natürlich, das hast du ja gerade auch gesagt, ja, das geht natürlich rein ins Persönlichkeitsrecht, aber er ist halt auch eine Person des öffentlichen Lebens an der Stelle. Ja, und man muss sich nicht alles gefallen lassen. Er hat auch das gute Recht, dagegen vorzugehen. Aber wenn du diese Büchse aufmachst, dann wird wahrscheinlich bald kein, also wird der Gästeblock in Hoffenheim leer bleiben.
Also totaler Schwachsinn. Also da ist jeder Kneipenbesuch in Prä- oder After-Covid-Zeiten mit 20 Bier ist genauso verfolgenswert. Nein, aber ist doch so, ist genauso verfolgenswert. Und ich verstehe einfach nicht, warum ein Typ, der ein Unternehmen mit anderen Gründern aufgeboxt hat wie die SAP, der so viel macht, der so viel tut, warum denn nicht einfach ein bisschen gelassener im Umgang mit dieser Art der Kritik ist und sagt, ja gut, dann macht's doch. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber es scheint sehr persönlich für ihn zu sein. Ja. Er darf das natürlich frei der Leber weg entscheiden. Viele, viele Institutionen im Rhein-Neckar-Gebiet profitieren von ihm, find ich gut, also alles in Ordnung. Aber trotzdem muss er mit dieser Kritik umgehen können und muss ein Stück weit gelassener da werden. Also ich würde es abhaken. Wenn ich 8 oder 12 oder nach der Neubewertung von CureVac 15 Milliarden auf dem Konto hätte, würde ich sagen, Freunde, macht's doch.
Ja. Ja. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Mhm. Mhm. Gut.
Jo, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Meinung so insgesamt. Weiter, was haben wir noch? Wir sind über die 90 Minuten.
Till, hast du noch was auf dem Zettel, was du unbedingt loswerden möchtest? Hier an unsere treuen Rasenballsport-Zuhörer.
Ja, ich habe mir hier ein DIN A4-Dokument über Eintracht Frankfurt vorbereitet. Es geht ja ums große Duell. Da ist man jetzt ein bisschen drüber weggegangen.
Na, das können wir jetzt noch machen. Das ist wichtig.
Ich habe mir aufgeschrieben, Matthias Ohms habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, schmeiß Marco gleich die Suchmaschine an.
Aber sorry, wenn du den nicht kennst, dann höre ich auf. Also dann schalte ich mich jetzt raus. Wenn du den nicht kennst, den Präsidenten von Eintracht Frankfurt von 88 bis 96.
Nein, ich habe also gesagt, so, was ist denn, was kommst du mit, was kommst du denn jetzt um die Ecke?
Dein Vater schlägt gerade in Großkreuzwurst die Hände über dem Kopf zusammen, mein lieber Marco.
Ja. Also sehr geehrter Herr Bodo, ohne dass wir uns kennen, Stefan hat viel erzählt. Sie sind ein wirklich respektabler Gesprächspartner im Bereich Fußball. Dass der Sohn da so daneben liegt, da hätte ich nie gedacht. Also das ist meine erste Erinnerung an Eintracht Frankfurt. So 92, 93, er Präsident von Eintracht Frankfurt, Devisenhändler. Und war ja mit Bernd Hölzenbein Vizepräsident. Die haben so ein bisschen ihre Suppe gekocht. Und Frankfurt wurde ja dann 92 fast Meister. Oder wurden die sogar Meister? Nee, wer wurde 92?
Nee, 59 letztes Mal. Ja, ja, ja.
Genau. Und das ist so, das habe ich mir hier aufgeschrieben, dass Frankfurt eigentlich ein respektables Beispiel dafür ist, dass wenn du eine gute Entscheidung triffst mit Heribert Bruchhagen und dann eine noch bessere Entscheidung mit, wie heißt er, Wolfgang Stäubing, dann kann aus einem Verein was werden. Das ist so. Ja.
Puh, da ist jetzt sehr viel drin. Also erstmal der Übergang von Ohms bis 96, danach war ja erstmal richtig viel Scheiße angesagt. Da waren wir ja so eine Art Fahrstuhlmannschaft, muss man ja schon mal sagen. Wenn du 92, 93, habe ich tatsächlich keine Erinnerung mehr. Wurde im September 85 geboren und mit 7, 8 Jahren war das wirklich nicht präsent und erst recht ein Präsident, denn der Eintracht war bei mir als, weiß ich nicht, Erst- oder Zweitklässler nicht präsent. Ja, das tut mir leid.
Marco, ordne bitte deine Prioritäten, das geht nicht.
Ja, ich weiß. Es ist wirklich, weiß ich nicht. Ein absolutes No-Go. Aber gut, ja. Bruchhagen an sich, ich weiß jetzt gar nicht, worüber wir reden wollen genau, aber Bruchhagen an sich war, hat uns zumindest so ein bisschen in die Souveränität geführt, weg von der Diva am Main, aber dann war mir zu lange dieser Ball gespielt, verknüpfe ich auch immer mit dem Funkelfußball, so, ja nee, für die Eintracht ist immer, nee, wir können froh sein, wenn wir einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das ging so über Jahre hinweg und das ist so, boah, das löst ein Unbehagen in mir aus, weil es einfach so,
du musst doch diesen Drang nach Verbesserung haben, den musst du doch immer haben. Ja, egal welcher Verein du bist, egal was für einen Job du machst, du willst doch dich auch als Mensch immer weiterentwickeln, immer wieder was Neues erreichen, neue Ziele setzen und so weiter. Und da deswegen tat das dann richtig gut, als da frischer Wind reinkam. Nicht zuletzt durch Hübner auch, durch Bobic. Und das hat uns ja letztendlich auch dann so nach vorne gebracht. Ich glaube, unter Bruchhagen wäre diese Entwicklung, besonders aus den letzten 3, 4, 5 Jahren, nicht gekommen. Nein, aber trotzdem ist natürlich also, Bruchhagen ja viel geleistet für die Eintracht. Also das soll man jetzt nicht irgendwie, er ist jetzt kein Vollidiot oder sowas, sondern er hat schon sehr viel geleistet für die Eintracht, war wichtig. Aber ich glaube, es war dann noch notwendig, dass Neuer kommt, der sehr viel mehr Zukunftsvisionen hat für die Eintracht.
Wie sind wir jetzt auf Bruchhagen gekommen? Wir waren doch weiter früher.
Ja, nee, ich hab gesagt, das ist dann also von so einem Matthias Ohms, der ja so die Wiesenhändler auch ein bisschen Kontakte so zum Milieu hatte, dann sagte Marco ja ganz richtig Fahrstuhlmannschaft und dann hat man aber eigentlich, und ich glaube, das ist wichtig, dass man einen Zwischenschritt macht mit dem Bruchhagen, jemanden geholt, der den Verein so ein bisschen stabilisiert mit dem, was er kann, sehr seriöse Arbeit gemacht hat. Natürlich ist das ein absoluter Old-Fashioned-Manager oder Funktionär, der dann Funkel holt. Funkel aber, glaube ich, in dem Moment so einer Mannschaft das geben kann, was ein Funkel kann. Also ein bisschen Stabilität, ein bisschen Glaube, ein bisschen Folklore, so ein bisschen wieder Emotion. Das kann Funkel, ja. Ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast werden darf. Porto gegen Monaco, Champions League Finale, Carla Ratjada, ich in die Bar rein, Fernseh läuft, sitzt der Funkel neben mir, mit seiner Tennismannschaft war der da im Trainingslager. 6 Tage Bad, 8 Promille, sagt zu mir, ich habe 100 Euro auf Monaco gesetzt, fällt fünf Minuten später völlig besoffen vom Stuhl und das kann man jetzt nachlesen. Das kann man nachlesen. Also Monaco Porto Champions League, der hat 2 Tage später, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt unterschrieben oder bei einem anderen Verein. Also das bitte prüfen hier Faktencheck wie bei Plasberg.
Marco?
Nächste Woche möchte ich das sehen. Ich hab ihm nämlich gesagt, Friedhelm, Sie müssen zum BVB kommen, wir brauchen Ihre Hilfe. also wirklich genial, Carla Ratjada, never forget. Aber ich glaube, ein Funkel kann dir das geben, was du dann brauchst. Und ich glaube, Marco, du hast total recht, du musst immer den Anspruch haben, weiterzukommen. Aber diese Kombination aus einer gewissen Solidität, Seriosität war für die SGE genau das Richtige. Und irgendwann bist du bereit, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, das habt ihr, ohne jetzt Fishing for Compliments zu machen, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt eine wirtschaftliche Stabilität, ihr habt einen guten Kader, ihr habt einen meiner Meinung nach herausragenden Trainer, den ich gerne beim BVB gesehen hätte, mit dem ich in Obertauern auch mal auf der Skihütte so ein bisschen halb versackt bin. Adi, liebe Grüße.
Das gibt's doch nicht, mit wem gehst du denn überall saufen? Das gibt's doch gar nicht.
Marco, Gelegenheit macht Diebe, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber also diese Kombination jetzt auch und zu sagen. Mir.
Ja.
Genau, diese Kombination jetzt auch zu sagen, okay, im Bobic geht, aber wir halten die Struktur unten zusammen mit einem Kaderplaner, der sehr klar ist, dem man auch eine entsprechende Verantwortung gegeben hat, mit einer klaren Identität für diesen Verein. Und wie gesagt, ich war 19 da, ich war extrem begeistert, das ganze Umfeld, diese Rhein-Main-Metropole, also alle atmen da diesen Fußball und auch wenn man in der Konkurrenz jetzt um den Champions League Platz steht und den alten Kappenberger Michael Mayer mal zu zitieren, am Ende gewinnt immer der Jäger, selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt noch erzählen darf, ja, oder ob wir jetzt in der Overtime sind. Ich war 2001 in England auf dem Internat und wir hatten da so eine Pause Anfang Dezember und dann sind mein Partneronkel, mein Vater und ich am Vorarlberg Ski gefahren. Und dann sitzen wir im Hotel und dann kommt Meier, Hitzfeld, Henke und Jörg Berger rein. Jörg Berger in diesem geilen, kannst du dich noch erinnern, Skianzug von, was hatte der da immer an? Auch, das hatte
Ulsport.
Der immer auch, Ulsport.
Ulsport.
Genau. Dann kam der an, setzte sich an eine Theke und sagte so in seinem tiefsten Ossi, so, jo, da hätten wir mal gern 10 Ziegler. Ja, so. Da sind wir so ins Gespräch gekommen, war damals der Zeitraum, wo der Kehl-Transfer steht, wo du erinnerst,
in Freiburg.
Extrem auf der Kippe stand. Der hatte ja einen Vorvertrag bei Bayern unterschrieben, hatte schon Handgeld bekommen und ich traf Meier dann als Jungspund in der Sauna und traute mich dann, ihn anzusprechen und sagte, Herr Meier, ich habe mal eine Frage, der Sebastian Kehl, kommt der denn jetzt zu uns? Und dann sagte er zu mir, dann mach dir mal keine Sorgen. Wir werden deutscher Meister. Am Ende gewinnt immer der Jäger.
Das hat Meier dir in der Sauna erzählt.
Ja, natürlich.
Marco, den Fußball, den du liebst, den gibt es halt 20 Jahre schon nicht mehr.
Marco, auch das kannst du verifizieren, indem du süddeutsche.de oder süddeutsche googelst. Und es gab damals einen Artikel am Wochenende, der hieß Die Hollandisierung der Bundesliga. Das Ding lag im Hotel aus und ich bin am letzten Tag ins Hinter da, wo die gefrühstückt haben, Hitzfeld, Henke, Berger, Meier, und bin dann hin und habe gesagt, dürfte ich noch mal um ein Autogramm bitten? Und dann sagte Meier, die Süddeutsche, die schreiben eine Scheiße, die Hollandisierung der Bundesliga. Ja, so war's.
Ja. Michael Meier.
Also ich weiß gar nicht, das ist ja unfassbar, was du für Geschichten erzählst. Wen du getroffen hast, was die dir gesagt haben, in welchen Zuständen die waren.
Ja.
Boah, ist das hart. Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Das ist wirklich...
Ja, da gibt es noch mehr im Repertoire.
Okay, also nach Corona, du musst mir unbedingt sagen, wo du in den Urlaub fährst, weil ich habe noch nie irgendeinen Fußballverantwortlichen getroffen. Und anscheinend fliegen dir die ja hinterher.
Blumenfontein und so, ja.
Harry Redknapp. Genau. Harry.
Harry Redknapp. Ja, geile, geile Geschichte auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du die hier teilst, auch so halb öffentlich. Also das ist ja schon echt fantastisch.
Gerne.
Ja, sind wir mit der SGE durch? Was ist jetzt hier Vorschau? Nächste Woche treffen wir aufeinander.
Ich muss ja erstmal nochmal Riegel. Wir sind so lang, wir gehen hier über die 2 Stunden. Ich habe ja erstmal einen Riegel aufgemacht.
Ja, du bist am Essen. Das erste Till, Mal doch, bei 77 Ausgaben futterst du hier in der Essen.
Sorry. Till, erzähl doch mal, was erwartest du vom Spiel am kommenden Samstag? Und ich meine nicht das Abendspiel.
Also jetzt zu BVB Frankfurt? Oder was? Wo sind wir jetzt?
Ja.
Also ich glaube, ohne jetzt irgendjemandem nahe treten zu wollen, ich glaube, dass der BVB gegen solche Gegner, die einen ähnlich veranlagten Fußball spielen, immer gut aussieht. Das haben sie gegen Leipzig gezeigt, wo sie eigentlich die beste Halbzeit gespielt haben. In Leipzig, zweite Halbzeit, wo ich Stevo dann schrieb, diese Leistung muss zwingend die Referenz für jede zukünftige Leistung vom BVB sein. Wenn sie das auf die Straße bringen, dann gibt es nicht so ganz viele Vereine, die das Tempo mitgehen. Aber ich sehe die Eintracht, die überhaupt nicht groß beeindruckt ist von so einem Punktverlust, die weiter nach vorne spielen, die den absoluten Glauben haben. Wie gesagt, Hütter macht da einen so exzellenten Job, das kannst du in Geld wirklich nicht aufwiegen. Sind wir dann wieder beim Thema, was müssen eigentlich die Entscheidungsträger verdienen, die Trainer, die Sportmanager, die Scouts. Insofern bin ich da sehr, sehr offen. Ich glaube aber, wenn du die Borussen bei der Ehre packst, wenn du ein bisschen breiter wieder aufstellen kannst als das, was wir jetzt gegen Köln konnten, da sieht es ja ein bisschen besser aus. Sancho scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Wenn er das abliefert, was er vor der Verletzung abgeliefert hat, ich weiß nicht, wer bei euch jetzt auf rechts spielt, aber der muss sich schon mal ein Navigationssystem besorgen, weil Sancho, der ist gut drauf. Also und der ohne, also selbst wenn er jetzt bei Bayern spielen würde, würde ich sagen, Sancho in seiner besten Leistung, State of Art ist der beste Spieler der Bundesliga. Also dafür lohnt sich wirklich, dafür kannst du wirklich Geld ausgeben. Also ob das jetzt irgendwo, weiß ich nicht, Kino ist oder Bundesliga, aber dafür kannst du Geld ausgeben, weil der macht jedes Spiel zum Erlebnis. Wenn das so ein bisschen ineinander greift, glaube ich, wird es ein Sieg für den BVB. Wenn wir aber das schon glauben, was ich jetzt erzähle, dann wird die Eintracht so massiv, glaube ich, dagegen halten, weil ihr durch die Bank eigentlich charakterlich einwandfreie Spieler habt und dann wird's ein enges Ding. Aber ich glaube, das letzte Spiel in Dortmund war relativ eindeutig. Ne?
Ich kann da gar nichts hinzufügen. Marco, was erwartest du denn dann, ehrlicherweise? Also ich glaube in der Tat, dass es ähnlich laufen wird. Wir müssen gucken, dass wir jetzt über die 14 Tage Pause, ich meine, einige Legionäre wurden auch nicht abgestellt, dass sie wieder alle fit werden, alle zurückfinden. Und ja, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass Haaland auch so fit ist, gesund zurückkommt und dann wird es was geben.
Hast du das gelesen, was der Kicker heute schreibt über Haaland? Also es gibt eine Pressestimme, Norwegen hat ja gegen die Türkei, glaube ich, 0-3 verloren und es gibt Pressestimmen in Norwegen, die ihm völliges Versagen vorgeworfen haben. Er hätte kapituliert, er hätte sein Land im Stich gelassen. Da muss ich sagen, da wünsche ich mir jetzt die Regel aus dem Handball. Da kannst du ja irgendwie die Nationalelf tauschen, wenn du eine gewisse Ruhezeit hast. Dann würde
er aber nächstes Jahr für Katar spielen.
Wahrscheinlich ist das so.
Okay. Ja, Marco, was erwartest du denn?
Ich habe dir ja nach dem grandiosen Sieg gegen die Unioner, der gar nicht so grandios war, wie es das 5-2 vermuten lässt, schon gesagt, ich freue mich auf das Spiel, weil die Eintracht eben gut drauf ist und sie das alles irgendwie, den Wirbel um Bobic und diverse Ausfälle gut verkraftet. Aber genau die Ausfälle sind es auch, die mir so ein bisschen Sorge machen. Ich glaube, weil du ja auch jetzt gesagt hast, wer spielt denn da auf rechts, dass wir da vor allem ein Problem haben. Denn eigentlich spielt er ja Durm.
Erik.
Genau, Erik, der wäre natürlich perfekt.
Weltmeister Erik, ja.
Gegen Union, ich weiß nicht, ob das dann Barkok letztendlich war, weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall noch nicht mal die B-Lösung, sondern die C-Lösung, weil gleichzeitig glaube ich noch Tuta ist, oder, nee, Quatsch, nicht Tuta, Touré. So, Touré wäre die Alternative, sind aber beide verletzt. So, also haben wir die Situation, dass wir im Gegensatz zum BVB gute Rechtsverteidiger haben, aber halt beide verletzt sind und da auf jeden Fall ein Plan C steht, der dann wahrscheinlich gegen Sancho spielen muss. Und das macht mir natürlich Sorge und natürlich auch das Duell der Topstürmer Silva-Haaland.
Silva liegt ja vorne.
Genau, aber Haaland ist natürlich auch bärenstark. Das ist natürlich, also auf dem Papier hat Dortmund einfach natürlich die besseren Spieler, aber wir stehen ja nicht umsonst da, wo wir stehen. Und ich weiß nicht, Hütter macht, wie du sagst, einen guten Job, lässt sich immer was einfallen, vertraut seinen Spielern und gerade gegen Union, ich fand es halt so cool, dass am Ende noch, es stand ja auf der Kippe, Union hat gedrückt und hätten die ein Tor gemacht, stünde es 4-3 und sie wären drauf und dran, nochmal in der Endphase zu drücken und vielleicht auf den Ausgleich zu gehen. Und Hütter bringt einfach drei Spieler, die vorher irgendwie keine Rolle gespielt haben. Ich glaube, es waren Zuber, Chandler und Hustic. Und die spielen dann vorne das 5-2 aus. Also die Eintracht ist schon gefestigt und mit Younes nach der Gelbsperre auch wieder dabei. Sieht das Ganze schon ganz geil aus. Aber hinten drückt ja der Schuh, habe ich ja gerade gesagt. Und da fehlt jetzt auch noch ein Hasebe. Also wenn ihr eine Chance habt, dann, weil wir haben keinen Hasebe, der unser Routinier ist, der jetzt nochmal ein Jahr verlängert hat, der wirklich einen geilen Job macht, plus die beiden rechten Verteidiger, plus ein Hinteregger. Es sind also vier Stammspieler, beziehungsweise rechts kann ja nur einer spielen, die da nicht auftreten können gegen Dortmund. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Aber ansonsten bin ich trotzdem guter Dinge. Vielleicht geht das.
Also das, was Adi Hütter beim 4-3 gegen Union passiert ist, wäre Peter Bosz nie passiert, Stefan. Never ever hätte Peter Bosch drei Spieler eingewechselt, die zuvor keinen Land bei ihm gesehen haben. Er hätte nie verstanden, denen das Selbstbewusstsein zu geben, dass sie es vorne ausknickern. Und das ist Hütter. Also wie gesagt, ich bin ein Riesenfan. Ich habe nie verstanden, warum man über den nicht mal ernsthaft nachgedacht hat. Und, nämlich, wenn man mal ein bisschen gut recherchiert, dann hätte man gewusst, dass man den für Geld sicherlich auch hätte bekommen können.
Ja, er hat auch eine Ausstiegsklausel. Und bist du denn zufrieden mit Rose?
Boah, jetzt knacken wir die 3-Stunden-Grenze. Marco lehnt sich lässig zurück und kippt noch ein. Ja, natürlich bin ich zufrieden mit Rose. Und was ich sagen wollte, wir müssen ein bisschen weg von diesem ganzen Opportunismus in der Berichterstattung, in der Meinungsbildung. Da gewinnt ein Terzic, der sicherlich ein vernünftiger Trainer ist, der gewinnt mal 4 Spiele. Aber vorher waren wir doch dabei, fast zu sagen, jetzt müssen wir uns einen neuen Trainer suchen. Also wir müssen mal wirklich ein bisschen langfristiger denken und sagen, Rose hat in Salzburg, in Gladbach sehr gute Arbeit abgeliefert und das wird er auch beim BVB. Ich traue mich das gar nicht zu fragen, ob wir jetzt noch Zeit haben für eine Story über Erik Durm, aber weil wir gerade über einen Rechtsverteidiger von Frankfurt gesprochen haben. Nein, Rose wird da einen guten Job machen. Was mich ein bisschen irritiert, ist so seine Aussage in der Gladbach-Karriere zu seiner persönlichen Karriereplanung. Er wollte mit 50 nicht mehr arbeiten. Ich glaube, der ist jetzt 46 oder 47. Da wird Watzke ihm auch gesagt haben, Junge, müssen wir dir denn jetzt hier noch ein Kommunikationstraining finanzieren? Das war nicht so schlau, aber gut. Nein, generell glaube ich, ist es der richtige Trainer für den BVB. Also wir haben ja vorher über Tuchel gesprochen. Ist von seiner Art, von seiner Ansprache, auch von seiner Ausrichtung der richtige Trainer. Und nur weil ein Terzic jetzt eine ganz gute Phase hatte, wie gesagt, gegen Köln, habe ich ihn mit dem Schulz, Brandt, Meunier, Reyna in der Startelf gesehen, wo ich sagen würde, das reicht für eine fristlose Kündigung.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Also von daher freuen wir uns auf Rose. Ab Sommer, Terzic rückt ja auch, kann man ihm ja auch zugute halten, dann wieder ins zweite Glied und muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt mit den beiden und auch vor allen Dingen, wie Terzic jetzt noch weiter performt. Ja, also gerade gehen wir jetzt mal gucken, was in der Champions League noch passiert.
Terzic wird ein üppig aufgestocktes Salär bekommen,
ja, genau.
Was sich in einer, ich sag mal, Liga abspielt. Da kannst du auch Cheftrainer bei Hoffenheim sein. Das ist kein Geheimnis. Musst du keine Internas haben, wird er einfach bekommen. Wie sich das dann auswirkt auf einen Rose, der dann sagt, ich habe hier eigentlich den Nachfolger schon im Co-Trainer-Team, wenn es nicht läuft. Da wünsche ich den Herren Watzke, Zorc, Kehl, über den wir heute leider gar nicht sprechen konnten, wünsche ich ihnen viel Erfolg. Der Dortmunder Frühstücksdirektor.
Jo, Marco. Das denke ich mir auch. Das habe ich ja auch schon gesagt. Das wird, also an Rose Stelle, das wird mich immer nerven. Wenn ich wüsste, wenn ich rausgekickt werde, haben die sofort Terzic da und keine Skrupel, das zu machen. Naja, haben wir noch Punkte? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen
ja
mal.
Ja, wir hast ja gerade gehört. Auch. Wir hätten über Kehl noch reden können, über Mislintat und all die ganzen Themen haben wir ja gar nicht angeschnitten.
Mislintat hat ein Vertragsangebot vom BVB auf dem Tisch. Punkt.
Also, Marco, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Kannst du das mal ausführen, Till?
Also es sollte sich in der Liga von Frankfurt bis weiß ich nicht, was ist ganz unten da, keine Ahnung, sollte sich rumgesprochen haben,
Schalke.
Dass Mislintat.
Ach so, du meinst nicht die Tabelle, ja. Okay.
Genau. Also es sollte sich rumgesprochen haben, dass er mit Abstand der beste Scout, Spieler, Finder, Sucher, Entwickler ist, den die Liga hat. Eberl ist ein etwas andere Kiste, der sehr strategisch denkt, der den Mut hat, auch auf der Trainerposition einen anderen Weg zu gehen. Das wird man jetzt auch im Nachfolger vom Rose sehen. Aber Mislintat ist wirklich jemand, der sie sieht. Und ich kann wirklich nur allen
empfehlen. Eberl ist ja auch kein Scout.
Nein, nein, genau. Ja, aber Mislintat will ja so in die ähnliche Richtung. Also Mislintat sieht sich nicht als Scout. Das ist so ein bisschen gerade auch das Thema beim BVB oder ist die Schwierigkeit. Mislintat sieht sich nicht als Scout, sondern der sieht sich schon, klar, als Sportdirektor, was er ja beim VfB auch macht. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen dafür interessiert, schaut euch das Team vom VfB an, mal auf jeder Position. Und dann werdet ihr sehen, dass das wirklich, das sind Potenzialspieler durch die Bank. Wie gesagt, bitte den Sosa angucken, der im nächsten Jahr sehr, sehr viel Geld kosten wird. Der hat sich jetzt auf einem Niveau stabilisiert, das ist Wahnsinn. Und da ist so viel Geld im Spiel. Wenn die Vereine dann nicht verstehen, dass du eigentlich einen brauchst, der diese Spieler sieht, der auch ein bisschen den Mut hat. Und das war ja so ein bisschen das Beispiel. Man holt einen Meunier, ist auch egal, ist beides scheiße, egal wie man das ausspricht. Man hat sich ja das so schön gerechnet, dass der keine Ablöse kostet, aber es ist null Geheimnis, ja, dass der im Paket 50 Millionen kostet. Und jetzt wird Marco lachen, ich gucke genau auf sein Gesicht, da ist die verpasste Champions League Quali ist da noch nicht mit eingerechnet. So, und Und das tut dann weh. Ne? Und ein Mislintat würde diesen Weg nie gehen. Also es ist auch so ein krasser Out-of-Box-Denker, dass er einfach sagt, wo sind denn die Spieler, die mir auf der Position wirklich helfen? Und es gibt doch keinen plausiblen Grund, warum PSG oder kein anderer Verein da nicht verlängert oder nicht dran ist, sondern Mislintat, wie gesagt, macht einen herausragenden Job. Es gibt Tendenzen im Verein, die die einfache Lösung gehen wollen. Ich kann nur davon abraten. Es gibt auch im Vorstand verschiedenste Strömungen. Es gibt einen Carsten Kramer, der nach vorne drängt, der auf die Aki-Position will. Watzke will das auf alle Fälle verhindern. Er sieht ihn da überhaupt nicht und kann ich ihm nur beipflichten. So, es bleibt spannend. Es bleibt spannend beim BVB.
Meine Güte, du haust hier Dinger raus am Ende. Das ist ja... Mal gucken, ja, also ob das wirklich so kommt und wie man sich dann am Ende entscheiden wird oder auch gerade dann in Persona Aki Watzke, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und
ich glaube, es läuft einfach darauf hinaus, dass wir noch irgendwann mal eine zweite Folge mit Till aufnehmen müssen.
Ja, habe ich ja gesagt. Ja, ich glaube, wir machen jetzt die 2 Stunden voll. Ich danke dir wirklich herzlich, mein Freund, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns daran teilhaben zu lassen, an deinen Geschichten, an deinen Insights, an all dem, was du so in und um Borussia Dortmund bisher erlebt hast. Wir haben, glaube ich, alle ein bisschen auch an deinen Lippen gehangen jetzt gerade. Und es ist eine besondere Ausgabe, wieder auch mit einem besonderen Gast. Das war bis dato immer so, wenn wir Gäste hatten. Und ich würde jetzt fast sogar sagen, Marco und lieber Till, euch beiden obliegen die letzten Worte. Wir haben jetzt die 2 Stunden gleich voll. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, nicht nur ein Getränk geht beim nächsten Mal auf mich.
Ich grätsche noch mal kurz dazwischen, bevor der Gast das Schlusswort bekommt. Es ist der Wahnsinn. Schweden führt 3-0 gegen Kosovo, Polen 2-0 gegen Andorra und Österreich 3-1 gegen die Färöer. Länderspielpause, ich liebe dich.
Und der DFB, was haben wir denn?
Immer noch 1-0, alles gut. Okay. Lieber Till, vielen Dank auch von meiner Seite. Du hast das letzte Wort.
Ja, ich habe zu danken. Ja. Es ist also ein Austausch mit Leuten, die Ahnung haben, ist ja immer viel wert, dass jetzt so 3-4 Leute dann zuhören, ist okay, interessiert mich nicht. War richtig gut. Wenn gleich diese Audiospule aus ist, dann werde ich noch eine Einladung aussprechen. Und hat mich sehr gefreut, heute da zu sein. Und am Ende möchte ich schließen mit, sehr geehrter Herr Bodo, ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß, freue mich über die Expertise. Sehr geehrter Herr Andrews, die FDP wird nicht untergehen. Ja. Schöne Grüße nach Kattenberg.
Alles klar. Und man muss dir auch nochmal großen Dank dafür aussprechen. Du hast dir sogar ein Mikrofon gekauft. Nur für das hier heute Abend. Also wirklich herzlichen Dank.
Ja, du weißt, ich bin Materialfetischist.
In diesem Sinne, Gruß geht raus an alle RBS-Zuhörer. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.